Willkommen zu Recent Air live am 4. Januar 2024. Mein Name ist Alexander Benesch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Schwerpunktthema heute die sogenannte Jeffrey Epstein Kundenliste, die so in der Form eigentlich überhaupt gar nicht existiert. Also wurden jetzt neue Dokumente veröffentlicht. Also das Ganze fing gestern an, ging dann heute weiter und wird noch eine Weile lang andauern. Das Ganze stammt aus einer Klage im Zusammenhang mit dem Fall Jeffrey Epstein. Das ist halt so eine Sammlung an Unterlagen. Ja, also da werden Leute genannt, die bisher noch nicht hier so veröffentlicht wurden mit den Akten. Da sind mutmaßliche Opfer dabei. Da sind Leute dabei, die so ein bisschen damit zu tun hatten, also vom Fahrer bis zum Butler oder sowas. Und dann hast du halt Leute, mit denen Jeffrey Epstein zu tun hatte. Aber selbst der Umgang mit Jeffrey Epstein ist halt nur ein Startpunkt für eine Ermittlung. Also das heißt, selbst wenn der ein oder andere tatsächlich beschuldigt wird in diesen Unterlagen und so, bewiesen ist da noch lange nichts. Das ist halt ein sehr, sehr aufwendiges Prozedere. Ja, also da gab es dann jetzt Leute, die sind sehr prominent, die wurden da genannt, aber noch nicht mal richtig beschuldigt in den Dokumenten. Das hat verschiedene Gründe, also weil jetzt halt irgendwelche jungen Mädels halt nicht viel mitbekommen haben von manchen Promis oder dass sie halt denken, sie haben nicht mal ansatzweise genügend Belege, ja, um jetzt halt eine gewisse Aussage zu tätigen. Ja, wenn das dann irgendwann sowieso in der Öffentlichkeit landet. Also das Ganze ist lang her und wenn halt eben die Faktenlage da nicht viel hergibt oder sowas, dann wagen sich dann einige der mutmaßlichen Opfer da auch nicht unbedingt aus der Deckung raus. Das ist keine Kundenliste, so wie das im englischen Raum Twitter und so halt seit langem geteased wird, war ein regelrechter Hype. Ja, also es ist wie so eine Meme-Schleuder. Wo ist die Epstein-Kundenliste, die Client-List? Warum verfolgt die Regierung Donald Trump, aber die Epstein-Kundenliste ist immer noch geheim? Es gibt keine Epstein-Kundenliste. Das ist totaler Dummfug. Ja? Das, was wir bekommen haben, hat uns jetzt nichts wirklich Neues erzählt. Die Journalisten kannten ja eigentlich schon die Identitäten, die jetzt hier enthüllt werden, weil man halt eins und eins zusammenreimen konnte oder diese Leute auch schon in anderen Zusammenhängen genannt wurden. Also war jetzt nichts Neues. Sind Anlaufpunkte für Ermittlungen. Ich meine, so hat es ja Julie K. Brown gemacht, die den Fall überhaupt erstmal ins Rollen brachte mit ihrer Recherche für den Miami Herald. Die hatte am Anfang nichts außer diese öffentlichen Dokumente, wo alle Namen anonymisiert waren. Und sie war es eben gewohnt, sie war geübt darin, eben solche Leute zu finden. Also du hast so gewisse Ideen und dann klapperst du die ganzen Adressen ab und irgendwann kannst du dann halt den Kreis einengen und weißt dann, okay, das ist eine Zeugin. Die hat eine Aussage gemacht gegen Jeff Epstein und gegen den oder jenen. Ja? Und so hangelst du dich von einem zum nächsten. Und genau das könnten jetzt halt eben dann auch Medien machen, also vor allem die natürlich da in Amerika sitzen und das nötige Geld haben. Also sich Tucker Carlson, der jetzt irgendwie Millionen an Land gezogen hat von seinen Investoren, ja, veröffentlicht dann auch auf Twitter X, aber will seine eigene Plattform. So ähnlich wie Mr. Jones aus Austin, Texas. Der hat ja auch so viel Geld gehabt und hat dann seinen Dummfug-Angestellten halt dann, habe ich ein Einstiegsgehalt gezahlt von so 50.000, 60.000 Dollar. Und nach ein paar Jahren, wenn die sich da gemacht hatten, bekamen sie dann 100.000 Dollar. Ich glaube so wie Owen Schroyer. Plus Performance-Bonus, ja, wenn sie halt viralen Nonsens da verbreitet haben. Ja, und dann macht so jemand, so ein Dödel wie Owen Schroyer, ja, macht dann so 110.000, 120.000 Dollar im Jahr. Ist jetzt natürlich dann pleite, weil das Niveau da drüben war dann so mies, dass die sich da verheddert hatten mit Sandy Hook und dem Kapitolsturm. Ja, und jetzt predigt Owen Schroyer da bei Infowars, bei Mr. Jones in Amerika, predigt jetzt den BRICS-Block. Also so, ja, wir brauchen eine Opposition gegen die westlichen Globalisten und das sind jetzt halt einfach nur mal die Russen und die Chinesen und die anderen BRICS-Staaten. Also ja, auf dem Niveau bewegt sich das, ne? Also und anstatt jemand so einem Dummbeutel wie Owen Schroyer, der wirklich nichts kann, nichts weiß, anstatt so jemandem halt 120.000 Dollar zu bezahlen, hätte man auch Leute anheuern können wie Julie K. Brown, also eine richtige Investigativreporterin, die halt immer so rumkrebste, kaum über die Runden kam. Ja, stellen wir uns den Fall vor, Infowars oder irgendeine andere alternative Plattform mit halt sehr großem Publikum, ja, hätte Julie K. Brown angeheuert, man hätte die gleiche Epstein-Recherche gemacht, hätte das voll gepusht, wäre eine Riesensensation natürlich auch geworden. Und man hätte halt die Massenmedien richtig blamiert. Man hätte sagen können, wir haben es geschafft, nicht diese Massenmedien. Aber es war halt der Miami Herald und die richtige Reporterin. Ja. Also da war jetzt, da gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, oh, hier wurden da jetzt halt, ja, Namen genannt in den Akten, ja, das war ja auch vorher schon irgendwo bekannt. Diese Verdächtigungen, also Tom Pritzker von dieser Milliardärsfamilie, Glenn Dubin, so ein Hedgefonds-Typ wurde genannt, Ehud Barak hatte zu tun mit Epstein immer wieder, der ehemalige New Mexico Governor Bill Richardson, der ist, glaube ich, tot, ehemalige Vizepräsident Al Gore, und so weiter und so fort. Also das sind jetzt halt so alle möglichen Namen. Ja? Und da könnte man jetzt halt eben dann das Gleiche machen wie Julie K. Brown damals. Also man pickt sich jetzt halt einen raus, ne? Und sagt, okay, Tom Pritzker. Ja, gibt es Anschuldigungen, die er natürlich dann vollkommen von sich weist, entsetzt von sich weist. Da könnte man jetzt halt eben mal nachhaken. Ja, müsste man die ganzen Leute abklappern und das Umfeld halt hier von Tom Pritzker und vielleicht findet man ja hier irgendwas raus und irgendein alter Butler redet oder ein Fahrer. Das hatten wir ja auch bei, nicht bei Prinz Andrew, sondern bei Lord Louis Mountbatten. Also da haben ja ehemalige Butler und Fahrer und so ausgesagt gegen Mountbatten und gesagt, der Typ ist nicht nur praktisch bisexuell heimlich, sondern der Typ war anscheinend ein Pädo laut diesen Vorwürfen. Und diese Informationen kamen von verschiedensten Seiten, landeten sogar beim FBI in der Akte. Also, müsste man jetzt halt auf sich ranhalten und wenn man jetzt irgendwie so ein Fan ist von Infowars oder von Tucker Carlson, müsste man denen sagen, hey, da ist die, nicht Client List, nicht die Kundenliste von Epstein, sondern halt die Associates List. Ja, pickt euch irgendeinen Namen raus und macht mal. Heuert mit euren Millionenbudgets, ich meine, Jones ist ja jetzt irgendwie pleite wegen Sandy Hook, aber gibt ja auch genügend andere, so Pro-Republican-Medien mit halt viel Kohle. Ja, und die Pritzkers, die spenden ja, glaube ich, an die Democrats, wenn mich nicht alles täuscht, hatten irgendwas mit der Obama-Admin zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Also, müsste man jetzt als Supporter halt eben dann sagen, okay, Tucker Carlson, okay, Daily Wire oder wie die alle heißen, jagt mal diesen Tom Pritzker hinterher, aber hängt das erstmal nicht an die große Glocke, weil sonst weiß der ja, dass der da irgendwie halt hier unter Beobachtung steht jetzt, sondern heuer die Profis an und beschafft mal Informationen über den. Ja, oder Glenn Dubin oder was weiß ich. Ja? Aber nee, das wird wahrscheinlich so nicht stattfinden. Sondern man labert jetzt halt, also man hat erstmal diesen Hype gemacht, oh, die große Liste, die Kundenliste von Epstein wird jetzt veröffentlicht und dann nailen wir die Democrats, juhu, und dann kommt jetzt irgendwie nichts richtig Neues bei rum. Und dann heißt es, dann feiert man immer noch diesen scheinbaren Sieg, ja, Donald Trump hat ja anscheinend nicht diese Insel besucht von Epstein. Und das wurde ja vermutet von Leuten, aber es ist ja jetzt nicht in den Akten oder diesen Unterlagen. Also ist das jetzt ein Sieg für die MAGA-Bewegung? Nee, es ist vollkommen bedeutungslos. Außerdem feierte Donald Trump früher sehr heftig mit Jeffrey Epstein. Wahrscheinlich legal, ja, vollkommen legal. Das kann der ja machen, wie er will. Aber auch da könnte man nachhaken, auch da könnte man näher rumgraben. Ja? Man wäre wichtig, weil wenn du halt eben als Movement oder sowas, als stupide Aktivistenbewegung alles auf diese eine Karte setzt, auf diesen crazy Casino-Man, dann solltest du doch wissen, auf wen du dich da einlässt. Also schick doch mal ein paar Leute raus und grab da mal nach, ob da irgendwas Illegales gelaufen ist. Bei Trump. Ja, aber nee, man blubbert halt so irgendwelche Tweets raus und macht halt so leere Stories und Videos und so. Und sagt halt, okay, wählt halt Republican, fertig, aus, ja, und yay, Trump. Ja, keine richtige Recherche, keine richtigen Ermittlungen. Ja, ich meine, man sollte ja auch wissen, bei so einem Typen wie Trump, ist da richtiger Schmutz und wer hat denn vielleicht sonst noch den Schmutz? Die Chinesen? Chinesen-Geheimdienst? Oder Democrats? Oder irgendwer? Ja, das sollte man wissen. Ich meine, auch diese ganzen anderen Ermittlungen, die jetzt laufen gegen Trump mit seinen ganzen vielfältigen Sachen, die er da gemacht hat und so, das ist ja auch wichtig für die Republicans und auch für die Supporter und die Wähler, die wollen auch wissen, was ist das für ein Typ? Ja, und ist der dann eh schon kompromittiert? Also Ermittlungen gegen Trump sind auch wichtig, da kannst du immer nur sagen, ah, das machen ja die Democrats und blöd. Meine Herren, also Tom Pritzker von dieser Milliardärsfamilie wurde beschuldigt von Virginia Giuffre Roberts. Das ist also in den Top 10 der reichsten Familien Amerikas, ja, die Pritzkers, offiziell. Forbes Magazine. Die haben ihr Geld gemacht mit der Hyatt Hotel Corporation und dann auch mit der Marmon Group. Und Marmon macht so einen allen möglichen Krimskrams, also von Stromkabeln bis hin zu Tankwaggons und so ein Zeug, ja. Und diese Familie ist jetzt irgendwie da dabei, sich umzuorientieren. Also die wollen halt so die großen Anteile verkaufen, glaube ich, an Hyatt und oder an der Marmon Group. Und ja, und wollen das halt mehr oder minder irgendwie liquidieren oder sie bringen es halt an die Börse oder whatever. Ja, und das haben wir auch schon gesehen bei so Familien wie DuPont. Der DuPont-Clan, der steht ja hinter Joe Biden. Ja, das ist ja auch sowas, was keiner so wirklich in den Mund nehmen wollte, komischerweise. Ich meine, es gibt ein gutes Buch über die DuPonts, richtig kritisch. Ich habe es in der Sendung besprochen. Das ist wie so eine Fürstenfamilie in Delaware und die kontrolliert den Biden-Clan. Punkt aus. Warum wagt sich niemand an die DuPonts ran? Ja, stellst du immer nur dieses Geheule, oh, Joe Biden ist alt. Ja, natürlich ist er zu alt, um Präsident zu sein. Okay, legit concern, aber was ist mit dem ganzen DuPont-Krempel dahinter? Ja, und die DuPonts, die waren ja so mächtig, die waren ja in beiden Parteien vertreten und die haben ja dann halt Geld geschoben an alle möglichen Aktivistenorganisationen. Also die haben Kohle ohne Ende. Die können ja auch alles totklagen, was da nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also mit denen legt sich dann keiner an, auch nicht diese komischen Aktivisten. Und die DuPonts haben jetzt dann auch irgendwie vor einer Weile halt einen Haufen irgendwie Anteile verkauft, ja, und so ihr Kerngeschäft eigentlich dann mehr oder minder zum Teil abgegeben, kaufen stattdessen so ein paar Prozent Anteile hier und ein paar Prozent, Anteile dort, ja, dass sie halt nirgendwo richtig die Kontrolle haben und nirgendwo auch wirklich schwer involviert sein müssen. Das ist ja halt dann so ein passives Investment, man hat halt so die Hand drauf, halt im Auftrag des größeren Oberschichtnetzwerks, ja. Aber da will man anscheinend nicht, dass solche Familien halt über Generationen hinweg zu viel einzelne Geschäftsfelder haben. Also das soll halt abgesichert sein, ja, dass das alles schön unter Kontrolle bleibt. Warum nicht Tom Pritzker hinterher spionieren? Dann der Milliardär-Hedgefonds-Typ Glenn Dubin wurde beschuldigt. So, ist nichts bewiesen gegen den, aber wurde beschuldigt. Dann haben wir Ehud Barak, ehemaliger israelische Premierminister. Der hat sich also dann immer wieder getroffen mit Jeffrey Epstein. Heißt erstmal nur das. Ja, also im Wall Street Journal im April meinte irgendwie Ehud Barak, er hat halt sich häufiger getroffen mit Epstein in New York. Und Epstein hat ja mit alle möglichen Leute kennengelernt und da auch eingeladen und so. Und Ehud Barak meinte, er hat da nie irgendwie groß jetzt was wirklich gesehen überhaupt von Frauen. Da war gar nichts. Und es kann durchaus sein. Ich meine, Ehud Barak stammt ja aus diesen ganzen Sicherheitskreisen. Ich meine, der Typ ist auch nicht blöd, der wird jetzt auch nicht in die erstbeste billige Falle reinlaufen. Natürlich gibt es diese Verbindungen halt von Jeffrey Epstein über Ghislaine Maxwell zu den Israelis. Ist nicht die einzige Verbindung, aber kann natürlich sein, dass halt Ehud Barak da Geheimdienstliches besprochen hat mit Jeff Epstein. Ja, oder auch diese ganzen Wanzen in diesen Epstein-Anwesen, also überall Mikrofone und versteckte Kameras und so. Das ist jetzt nicht immer nur das, was halt die Leute immer gleich denken. Oh, dass da die großen Pornopartys ständig gefilmt wurden und so. Und jeder Depp, jeder Promi-Gast läuft da voll in die Falle rein und ist ewig abhängig dann von Epstein. Nee, da wurde alles Mögliche geschmart und geplant, irgendwelche Projekte, Wissenschaft und Dings und Business hier. Und auch diese Aufnahmen, auch wenn es erstmal nur Gerede ist, auch diese Aufnahmen wären interessant jetzt für die Israelis, für den Mossad. Ja, was macht der Business-Typ, was macht der Hedgefonds-Typ, was macht der Blablums, ja. Das ist jetzt nicht so spektakulär, wie sich manche vielleicht vorstellen. Aber trotzdem wertvoll für die Israelis, aber auch für andere. Jetzt gab es halt eben dann diese große Enttäuschung von diesen MAGA-Aktivisten. Also, oh, okay, das war jetzt eine Luftnummer. Es gab keine Client-List von Epstein. Wir haben einen Hype drum gemacht und jetzt ist halt das hier so ein Nothing-Burger. Also verlagern sie sich jetzt dann irgendwie auf die Videobänder. Weil die wurden ja auch beschlagnahmt. oder die digitalisierten Kopien davon. Also heißt es jetzt, nein, nein, die Client-Liste oder die Liste ist unwichtig. Das Wichtigste sind die Aufnahmen. Und warum werden diese Aufnahmen nicht veröffentlicht? Das Justizministerium von Joe Biden hat was zu verbergen. Diese bösen Verschwörer sitzen da drauf und wollen es nicht hergeben. Wissen die Aktivisten, was auf den Bändern ist? Nö. Würden diese ganzen Promi-Leute in die billigste Falle reintappen? Einfach so? Nein. Also das sind teilweise einfach private Gespräche, das darfst du nicht freigeben. Dann hat das auch wahrscheinlich dann zu tun mit den amerikanischen Geheimdiensten, dass die halt wahrscheinlich, also dass die amerikanischen Geheimdienste auch Jeff Epstein halt hier als Quelle benutzt haben. Also ist das Zeug off limits, das kannst du nicht einfach so veröffentlichen. Hängt zusammen mit aktiven Operationen. Und selbst wenn da jetzt was durchsickern würde, und anscheinend haben die Russen ja Kopien, weil da so ein Typ übergelaufen ist und da Sachen mitgenommen hat, aber selbst das muss kein spektakuläres Material sein. Also wahrscheinlich ist das halt dann verschwommene, grieselige hier Videoaufnahmen, ja, wo Leute labern. Weil das waren ja meistens dann halt die Kameras von vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und das waren ursprünglich, glaube ich, Tapes, also halt Bänder, auf die das aufgenommen wurde. Dann weißt du nicht, wo das wertvolle Zeug lagert, also besondere Aufzeichnungen lagern. Das muss nicht unbedingt in diesen Häusern sein. Das kann in irgendeiner gammligen Garage irgendwo deponiert sein. Oder so eine anmietbare, so ein Storage Depot. Ja, wo irgend so ein Mittelmann oder noch so ein Mittelmann das angemietet hat und da lagern die dann drin und das weiß keiner. Ja, und es ist halt so eine Art Sicherheitsmechanismus. Versicherungspolice. Ja, also selbst die Aufzeichnungen würden uns jetzt nicht unbedingt so viel weiterbringen, unbedingt. Ehemaliger Vizepräsident Al Gore hatte zu tun mit Epstein. Okay, ist interessant. Also, wo sind die Top-Journalisten hier angeheuert von Infowars und von Tucker Carlson, dem Kreml-Muppet? Wo sind denn die tollen Ermittlungen gegen Al Gore? Du siehst halt immer nur Stuss im Internet. Oh, der und der Politiker, die satanische Illuminati und opfern da irgendwelche Babys hier in Blablablablums. Ja, aber was soll das? Wo sind richtige Journalisten? Wo sind richtige Ermittlungen? Wo sind richtige Operationen? Das kriegst du nicht von Tucker Carlson. Das kriegst du auch nicht von Jones oder solchen Leuten. Al Gore wurde, glaube ich, noch nicht mal richtig beschuldigt. Ja, und so weiter und so weiter. Epstein wollte jeden kennenlernen, sogar Elon Musks Bruder halt irgendwie einwickeln und so. Aber Epstein hat jetzt nie besondere Techniken eingesetzt. Also einfach nur mit Geld zu locken als Investor und Leute einladen, mit denen reden und ja, und dann statt männliche Butler hatte er dann halt diese Mädels, die dann den Kaffee bringen und so und teilweise auch dann halt Partys, ja. Das ist so billig und so gewöhnlich, das kann jeder. Also wenn dir irgendjemand da im Netz erzählt oder im sonst wo irgendwo erzählt, ja, Epstein war so dieser Mastermind und der Mossad und die übernehmen da irgendwie ganz Amerika und bla und blum mit solchen Billigmethoden. Ja, jeder Depp kann das. Jeder Idiot kann das. Also du müsstest ja eigentlich, wenn du dich halbwegs kompetent äußern willst über den Fall, du müsstest halt schon mal mindestens 3-4 Bücher gelesen haben zu dem Fall. Das sind schon mal 30, 40 Stunden an reiner Lesearbeit, dann mit Notizen und so. Das Ganze dann auswerten, abgleichen und dann müsstest du halt noch andere Dokumente zu dem Fall lesen. Und wenn du dann eben noch anfängst zu reden über die Israelis und über den, über die Vorgeschichte, das größere Netzwerk und die Imperien, damit zusammenhängen, da brauchst du halt richtig krass viel Bildung. Ja, und das haben die Influencer halt nicht, weil dafür werden sie nicht bezahlt. Das sind einfach nur Stusser. Also laut gängigen Verschwörungsmedien hatten ja die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte hatten ja irgendwie nur Juden und Freimaurer geheimdienstliche richtige Fähigkeiten. Ja, und das Freimaurertum sei ja total jüdisch, was auch nicht stimmt. diese paar rituellen Anspielungen aus Alte Testament, das ist dann Symboliken, das ist nur das Einstiegstor in die Antike, in die viel größere Antike mit viel interessanteren, größeren Imperien. Ja, also eigentlich hätten nur Juden geheimdienstliche Kapazitäten von Wert besessen in den vergangenen Jahrhunderten. Alle anderen wären blöd gewesen. Mit den billigsten Techniken hätten dann die Rothschilds halt Britannien übernommen und jade, 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 was alles kompletter Schwachfug ist. Und dementsprechend glauben dann Leute, ja, mit solchen Billigmethoden wie Epstein, da könnte man halt eben dann so alles Mögliche da unter Kontrolle bringen und der Mossad steuert jetzt ganz Amerika und jade, jade, jade. Ich meine, es ist mir auch so ein bisschen aufgefallen bei dem Buch von, oder bei den Büchern, diese zweibändige Reihe von Whitney Webb. Also sie hat da schon einiges schön aufgelistet über halt diese anderen so Leute aus diesen Kreisen, auch so typische Mafia-Typen und so halb-halb. Also die hatten halt so Mafia-Business, unter anderem während der Prohibition. Dann haben sie das Geld dann, illegale Geld dann rein investiert in legales Business, also Schnaps, dann später legal oder Mode und dies und jenes, ja. Auch Hotels. Ja, und da entsteht, also da wurden schon interessante Sachen genannt, aber es sind meistens halt alte Informationen und es wird dann so der falsche Eindruck generiert, als als hätte es diese jüdische Mafia irgendwie geschafft, alles Mögliche zu übernehmen in Amerika, also selbst FBI, ja, wird dann behauptet, so dieser alte Mythos, dass irgendwie FBI-Direktor Hoover, dass Hoover irgendwie halt fotografiert wurde heimlich mit Frauenklamotten und er sei schwul gewesen und die Mafia hätte ihn in der Hand gehabt. Ja, nee. Gab es noch nie einen richtigen Beleg dafür. Aber Whitney Webb hat das dann irgendwie so den Eindruck erweckt, bezieht sich auf total schwache Quellen. Und als Whitney Webb dafür kritisiert wurde, hat sie dann irgendwie öffentlich gesagt, ja, es war ja ein anderer Typ, der ihre Recherche gemacht hat für sie. Das ist halt so ein anderer Typ. Und wie der so gearbeitet hat, das kann sie gar nicht so richtig nachvollziehen, das weiß sie gar nicht. Ja, wie? Hat sie jetzt das Buch geschrieben oder nicht? Ja, jemand anderes hat das so. Okay. Ja, und das heißt, man kriegt dann auch nicht den ganzen anderen Kontext so richtig korrekt vermittelt in Whitney Webbs Büchern. Ja, dass man halt zum Beispiel, dass du zum Beispiel halt richtig sehen kannst, wie etabliert die amerikanischen Geheimdienste waren, der Militärgeheimdienst und die, was ich dann OSS, CIA und so. Dass es auch schon Vorläufer gab, inoffiziell, du erfährst nicht so richtig, wie das eigentlich läuft. Also Geheimdienste, auch das FBI teilweise, die müssen manchmal Aufgaben oder wollten manchmal Aufgaben auslagern an Mafia-Leute, Ausgewählte. Weil man konnte jetzt nicht irgendwie da FBI-Agenten en masse oder CIA-Leute oder wen auch immer halt so viel benutzen, um jetzt illegale Kneipen zu managen, wo halt verbotener Alkohol ausgeschenkt wird oder irgendwelche anderen Sachen laufen. Du willst einfach die Unterwelt, ja, die kriminelle Welt, willst du einfach hier total ausspionieren. Und dafür outsourcest du halt bestimmte Operationen an Mafia-Leute. Aber die Regierung hat dann die volle Kontrolle. Die kennt natürlich dann auch die Geheimnisse der Mafia und kann die dann auch jederzeit zerstören. Das heißt, der Hund wedelt mit dem Schwanz, nicht der Schwanz wedelt mit dem Hund. Aber wenn du halt eben Whitney Webbs Bücher liest und das nicht richtig einordnen kannst, dann kriegst du halt wirklich den falschen Eindruck. Dass das so mit Billigmethoden, ja, halt hier so Amerika übernommen wurde von der jüdischen Mafia und manche Leser denken sich dann, ach ja, die Windmühlen von Zion. Ja, so schnell geht das nicht. Ja, also so ein bisschen Booze Running oder Rum Running, so illegale Alkoholschmuggel. Und dann halt das Geld in reinvestieren in halt so legale Businessfelder. Ich meine, Leute, diese Kinderkrempel. Weißt, solche Torfnasen, die haben noch nicht mal irgendwie richtige Kriege geführt. Die haben keine riesigen Geheimoperationen gemacht. Die haben keine anderen Imperien ausgestochen. Nichts. Das sind halt so Pupser, die halt für das Empire arbeiten müssen. Weil das halt der beste Gig ist für die. Ich meine, das war nicht die Jewish Mafia, die da Opiumkriege führte und andere Länder destabilisierte und halt hier weltgroße Imperien aufbaute. Ne? Das war nicht die Jewish Mafia. Das waren richtige Profis. Aber die meisten Leser von Whitney Webb oder sowas, die wissen halt generell zu wenig oder halt andere Leute, die wissen einfach gar nichts über die Vergangenheit und deswegen kriegen die halt eben so einen falschen Eindruck. Also, das heißt, die ganzen mächtigen Gäste von Epstein, die brauchten nicht Epstein, um an Weiber ranzukommen. Es gibt ja so ein ganzes legales Ökosystem mit halt Escort-Services und so für halt die Mächtigen, die keine Zeit haben für Beziehungen oder für längere Affären und so, sondern die wollen einfach nur bedient werden in ihrer knappen Freizeit. Weil es wird ja von Leuten, die für das System arbeiten, es wird ja von denen verlangt, dass sie halt richtig ranklotzen. Das war ja auch so früher mit Bill Gates, wo der noch bei Microsoft war. Er war einer von den Nerds. Da gibt es dieses Video, wo die alle so rumaffen auf der Bühne da bei Microsoft, weil sie irgendwie das neue Windows ankündigen oder so. Und du denkst dir, das sind also die vollkommen unattraktiven Nerds. Und damit die halt irgendwie bei Laune gehalten werden, ja, müssen halt an die Weiber rangeschafft werden. Und da müsstest du jetzt halt heute genau nachschauen. Ja, was genau hat Bill Gates getrieben? Einfach nur Stuss erzählen über Bill Gates, das bringt dir gar nichts. Und wenn der mal anfängt, Leute zu verklagen wegen Verleumdung, dann ist sowieso der Ofen aus. Ja, ich meine, gab jetzt Leute, die haben dann irgendwie Jimmy Kimmel beschuldigt aus dem Fernsehen und so, obwohl der anscheinend gar nichts zu tun hat mit Epstein. Oder sagen, wenn da jemand auf dieser Client-List steht, dann ist der definitiv schuldig, irgendwie mit Minderjährigen rumgemacht zu haben. Das ist auch kompletter Stuss. Also da holen sich Leute da mehr oder minder die Verleumdungsklagen ins Haus. So dumm, so dumm. Ja, niemand von den Leuten brauchte Epstein, um an Weiber ranzukommen. Bill Clinton wurde genannt. Also es hieß dann von irgendeiner Zeugin, ihr wurde gesagt, Clinton mag junge Mädels. Sagt uns jetzt erstmal gar nichts. Auch hier herzlich eingeladen, Infohors oder Tucker oder diese Daily Wire, wie die auch alle heißen. Herzlich eingeladen, da mal richtig zu forschen. Julie K. Brown hat es auch geschafft. Mit einem mageren Gehalt. So. Es hat einfach nur über Clinton zu labern, das ist halt eben zu wenig. Dann Alan Dershowitz wird da ein paar Mal genannt, der beharrt natürlich auf seiner Unschuld und bislang ist da, glaube ich, auch bis auf Anschuldigungen noch nichts wirklich bei rumgekommen. Jeder darf gerne hier, der die nötige Kohle hat und so in Amerika, darf man gerne ermitteln gegen Alan Dershowitz. Es ist tatsächlich machbar. Dann wird eben noch was zitiert hier. Jeffrey Epstein hätte Informationen besessen über Donald Trump und die Clintons. Beide. Und das hätte hätte alles verändert 2016 bei dem Präsidentschaftsrennen. Also das sagte der Bruder von Jeffrey Epstein. Und er meinte dann halt, hier in der, ich glaube, die Washington Post, er meinte dann, naja, Jeff hat mir jetzt nicht Details verraten, nur dass er halt krasses Zeug hat gegen Trump und gegen die Clintons. Aha, wird das jetzt zitiert von den ganzen blöden Magermedien oder diesen ganzen anderen Stuss? Nee. Nee, die sagen nur, yay, Trump hat anscheinend nie die Insel besucht. Ja, und Trump hat gefeiert früher mit Jeff Epstein. Wahrscheinlich legal. Vielleicht auch nicht. Und jetzt heißt es, wie gesagt, das heißt eben hier von Epsteins Bruder, da gibt es auch richtigen Schmutz über Donald Trump. Sollte die Trump-Wähler interessieren? Ja, oder auch Tucker Carlson, weil wenn Epstein es wusste, dann wissen sie jetzt vielleicht die Russen oder die Chinesen oder sonst irgendwer. Und die Israelis oder sonst irgendwer. Und es wäre dumm, wenn man dann hier Trump versucht, nochmal zum Präsidentschaftskandidaten zu machen. Und der Typ ist so unvorsichtig gewesen und so narzisstisch und so amateurhaft. Ich meine, man wäre ja dumm. Also richtig gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, dumm wie Dreck, wenn man einen Kandidaten so pusht, ohne wirklich nachzuschauen, ohne die Warnzeichen hier zur Kenntnis zu nehmen und richtig weiterzuverfolgen. Also man wäre dumm wie Dreck. Aber das sind anscheinend unzählige Influencer und Aktivisten. Dumm wie Dreck. Und dann heulen sie immer, wenn sie nicht das gewünschte Ergebnis kriegen. Ah, warum hat der Kapitol-Event nichts gebracht? Warum ist der Sturm ausgeblieben, der uns prophezeit wurde von Q? Warum wurden die Democrats nicht verhaftet? Und dann kommen dann wieder solche Rattenfänger und sagen dann, macht euch keine Sorgen, das war alles eine Sting-Operation. Da waren geheime Wasserzeichen auf den Wahlzetteln drauf und das ist alles super, weil jetzt haben wir die ganzen Beweise und verhaften die Democrats. Ich meine, dumm wie Dreck. Dumm wie Dreck. Ich meine, es ist halt das Internetphänomen. Jeder Schrott wird da halt eben gepostet, auch millionenfach, und dann wird es geglaubt. Niemand kann mehr irgendwas einschätzen, niemand weiß mehr, wo oben und unten ist. Also viel Hörensagen in den Akten. Viel Hörensagen. Ja, auch Ghislaine Maxwell, die jetzt im Knast talkt, die sagt das Gleiche wie der Bruder von Epstein. Also es gab halt Schmutz über Trump und Bill Clinton. Ja, also es war auch, hier hat sie gesprochen mit Ira Rosen für das Buch da, Ticking Clock Behind the Scenes at 60 Minutes. Also compromising positions with women. Ja, einfach nur Porno Aufnahmen oder was richtig Kompromittierendes. Ja, aber ich meine, wenn jetzt da irgendwie so ein Video da ist, ja, okay, du hast jetzt Trump mit irgendeinem Model oder was, oder Bill Clinton mit irgendeinem Model, wenn das rauskommt, so what? So what? Das juckt die doch nicht. Das juckt die doch überhaupt nicht. Also was haben die da wirklich für Aufnahmen gehabt? Dann dieser Polizist John Mark Dugan ist dann irgendwie abgehauen, der ist zu den Russen rüber, der war beim Palm Beach County Deputy Sheriff, hat dann irgendwie mehr als 400 Aufnahmen oder was da mitgenommen aus den Jeffrey Epstein Häusern, mitgenommen nach Russland. Und der Buchautor Craig Onger, der Autor von American Compromat, übrigens ein gutes Buch, habe ich auch gelesen natürlich, der reiste nach Moskau, um diesen Dugan aufzutreiben. Und er vermutet halt eben, dass Dugan das Material verkauft hat, also einfach nur für Kohle, ja. Ich meine, der Typ sieht sich so als Opfer einer großen Verschwörung und alle sind hinter ihm her und bla bla bla. Und er hätte ja nichts irgendwie verkauft, aber ja, ist halt Gelaber von dem. Wie bereits erwähnt, muss jetzt nichts Besonderes drauf sein auf diesen Bändern, halt auch viel Gespräche einfach. Das ist ja auch so, wenn jetzt Jeffrey Epstein halt eben eine Quelle war fürs FBI, da sieht es nämlich danach aus, dann für ein anderes Ministerium, dann prahlte er immer, er arbeitet für die CIA. Es muss ja transkribiert werden. Also du hast dann diese Kameras, du hast die Tonaufnahmen, ja, von den ganzen Gästen, und dann muss halt jemand das abtippen. Und dann schickst du das quasi eine Kopie von dem Tape und halt irgendwie ein Transkript oder einfach nur das Tape. Das schickst du dann halt, übergibst du halt eben dann deinem Führungsoffizier beim Geheimdienst, und die hauen das halt in den Bericht rein. Und stecken das halt in die jeweilige Akte. Muss jetzt nichts Spektakuläres drauf sein. Also, wenn du da ein Gast warst irgendwie und dann hat Epstein keine männlichen Butlers, sondern da irgendwelche jungen Mädels, teilweise auch Minderjährige, die servieren dir dann den Kaffee. Das kann wirklich den gegenteiligen Effekt haben, wo jetzt manche denken, sondern viele sind da vielleicht abgeschreckt und denken sich dann, was ist denn hier kaputt, ne? Also würdest du jetzt nicht unbedingt hier Epstein vertrauen. Wenn da diese ganzen Mädels rumlaufen, ja, dann würdest du dann denken, der Typ ist nicht vertrauenswürdig. Als er dann doch geschnappt wurde, das erste Mal, bekam er ja so einen Klaps auf die Hand, ja, und kam damit davon, und der Verantwortliche hat gesagt, ja, ihm wurde gesagt, das hat mit hohen, wichtigen Dingen zu tun und das darf er nicht so genau wissen im Detail. Also wahrscheinlich Geheimdienst. Ich meine, diese Verhaftung oder diese Verurteilung damals, das förderte ja auch so ein bisschen Epsteins Profil als so Schleimbeutel, der halt loyal ist gegenüber seinen Freunden, Partnern. Ja, also der immer alles abstreitet. Oh, er ist total unschuldig. Also, und er war auch so ein bisschen so, ja, einfach so ein Taskmann. Also er hat dann einfach so Aufgaben bearbeitet, Leute bespaßt. Und da geht es nicht immer nur darum, jetzt Leute zu erpressen und immer nur erpressen und erpressen und erpressen, was jetzt viele Leute darüber geredet haben, sondern es geht darum, halt Leute zu bespaßen, die halt auch wichtig sind und irgendwie keine Zeit haben. Du bist halt dann irgendwann so in diesem Porno-Club, ja, wenn du halt hier so höher im System bist, du hast halt viel Arbeit, hast dann irgendwie deinen Spaß nebenher. Auch illegalen Spaß vielleicht, ja, mit Drogen oder was auch immer, ja, und du bist da dann mehr oder minder geschützt. Also wenn du in irgendeiner Form mit dem Geheimdienst kooperierst, als Quelle genannt bist oder sowas, dann bist du sowieso unter Sonderschutz. Das heißt, man kann halt eben dann ausgewählte Leute halt hier dann in so einen speziellen Club reinholen Und die sind dann geschützt mit ihren spaßigen Aktivitäten. Und wenn die dann irgendwann mal sagen, ah, sie haben keinen Bock mehr auf die ganze Arbeit, es ist dann alles so stressig, sie wollen irgendwie eine ruhigere Kugel schieben und halt einfach nur ein paar Stunden die Woche arbeiten, ansonsten passive Investments und halt unter der Palme liegen, dann verlieren sie halt bestimmte Privilegien, unter anderem auch diesen besonderen Schutz. Müssen sie halt selber irgendwie für ihren Spaß sorgen, ja, und für ihren rechtlichen Schutz. Also Epstein kann sowas nicht alleine machen, auch wenn Epstein jetzt primär nur für die Israelis gearbeitet hätte, das wäre so aufgefallen von Anfang an. Er wurde ja entdeckt von der Barr-Familie, also der ältere Donald Barr war ein OSS-Geheimdienstoffizier und der jüngere William Barr wurde United States Attorney General unter Trump, war auch verantwortlich für Epstein in der Haft, wo Epstein ja so mysteriös verstarb. Also er wurde gedraftet, ja, Epstein, von diesen Regierungsleuten und das hat auch alles zu tun mit Roy Cohn. Ja, Cohn war der Mentor für Donald Trump, hatte auch zu tun mit der Mafia und so. Und anscheinend war Cohn beteiligt an diesen Operationen, um halt Kommunisten aufzuspüren im Kalten Krieg, also auch mit solchen Sexfallen. Ja, also jemand geriet unter Verdacht, der ist zu links, also ja, lockt man ihn so ein bisschen in eine Falle rein und dann kann man ihn notfalls erpressen. Also in solche Operationen waren diese Leute verwickelt, aber das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn halt eben dann Maulwürfe in den Geheimdiensten solche Informationen dann weiterleiten an die Russen. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Also wir wissen von Craig Ongers Buch American Compromat, dass die Russen versucht hatten, das Netzwerk zu infiltrieren von Epstein und Brunel, der Franzose, der auch in einer Gefängniszelle starb. Und wir wissen halt nicht genau, was die exakte Hierarchie war. Also wie viel machte er auf eigene Faust? War er jetzt ein Händler mit Informationen? Mit welchen Geheimdiensten hatte Epstein zu tun? Also das FBI hat ihn nur als Quelle benutzt. Sigel Mandelker benutzte ihn anscheinend. Er prahlte mit CIA-Kontakten und so. Also wahrscheinlich war das ganze Geheimnis, so das große Geheimnis. Er war halt einfach eine Quelle. Er sollte halt an Leute rankommen, sich einen gewissen schleimigen Ruf da erarbeiten und so und hat halt eben dann Informationen weitergereicht. Ja, wahrscheinlich war das nur das. Also das ist keine riesen, was ich, jüdische Illuminatenverschwörung gewesen von mit ihm, sondern das war halt einfach nur wahrscheinlich so ganz normales Intelligence-Business. Und er war einfach zu unvorsichtig. Also er war dann richtig krass wiederholt unvorsichtig. Er hat so viele minderjährige Mädels für den privaten Spaß hier zu beschaffen, das ist einfach unglaublich, unglaublich fahrlässig und unprofessionell für jemanden, der mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Und da hängen ja so viele andere Leute mit dran. Also das funktioniert dann vielleicht manchmal sogar einfach nach Mafia-Regeln. Also du kriegst dann vielleicht mal so eine Verwarnung und eine ernstere Verwarnung, aber beim dritten Mal ist dann wirklich Schluss. Dann wird jemand vielleicht aus dem Weg geräumt, umgelegt. Weil ich meine, was hat Epstein angerichtet für so viele andere Leute mit seinem Verhalten? Also, das heißt, dann Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell hing am Anfang zusammen mit dem britischen Geheimdienst, dann die Israelis, die haben ihn ja gefeiert nach seinem Tod, aber gab auch den Verdacht, er arbeitete für den KGB. Ja, und da muss er richtig dann aufpassen, wenn du halt, wenn dir dieses historische Wissen fehlt, also Whitney Webbs Buch ist ja da sehr irreführend, wie ich bereits erwähnt hatte. Also da denken dann Leute, das sind irgendwie die Windmühlen von Zion, die dahinter stecken und so. Oder die jüdische Mafia hätte da mit billigsten Tricks alles da übernommen in Amerika. Das ist Anfängertum. Blankes Anfängertum. Also da haben ganz andere Imperien schon ganz andere Dinge gedreht, ja, mit richtigen Geheimdienstoperationen und halt richtig spektakulären Sachen. So ein bisschen Leute anlocken mit Geld und Weibern, das ist so halt Baseline-Crap. Das ist absoluter Baseline-Crap. Also, und was man eben auch noch hier an Manipulation gesehen hat, ist also gerade so die Russenstusser, die tun immer so, als sei der Fall eben der Beweis dafür, dass halt der Westen sei total verkommen, aber die Russen seien die Guten. Aber niemand will dir dann erzählen, wie krass halt eben Menschenhandel ist in Russland. Also bei denen läuft das ja so und da gibt es halt internationale Organisationen und halt Investigativreporter, die haben das alles tausendfach aufgedeckt. Dann gehen also diese Scouts rum in den ganzen Hinterdörfern Russlands und finden die schönsten jungen Mädels aus armen, wirklich verarmten Familien und draften die für Schönheitswettbewerbe und für Modelagenturen und filtern halt eben dann die noch weiter raus. Dann kriegen sie eine oder andere OP noch und dann werden sie weitervermittelt an eben reiche Kunden. Ja, manchmal minderjährig, manchmal volljährig. Und das ist die Norm da in Russland. Ich meine, viele Oligarchen oder viele andere wichtige Leute, die haben auch saumäßig viel zu tun. Von denen wird erwartet, dass die arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann wollen die ihren Spaß. Weil wenn die ihren Spaß nicht kriegen, was wollen die denn dann? Die würden ja dann überlaufen irgendwo zu den Amerikanern oder sowas. Ja, die müssen bespaßt werden. Das sind einfach diese imperialen Regeln seit Rom und in noch älteren Imperien. Deine Leute müssen arbeiten wie blöd, aber müssen auch ganz krass bespaßt werden. Nur so funktioniert so ein klassisches System. Also man darf niemals denken, dass es irgendwie bei den Russen besser zugeht. Also bei den Russen gibt es 1000 Epsteins und es hat alles eine viel, viel größere Dimension da drüben. Und es gibt da keine richtigen freien Medien mehr und es gibt da niemanden mehr, der dagegen aufmucken kann. Ja. Also wenn jemand den Eindruck erweckt, und sei es nur indirekt, ja, in Russland sei es irgendwie besser, der Typ ist entweder ein Volltrottel, dumm wie Dreck, oder lügt sie da draußen ganz gezielt an. Gewöhnen sie sich daran, enttäuscht zu werden. Sie werden da draußen millionenfach angelogen im Netz. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, und irgendwelche Influencer da draußen, die wissen oftmals, dass sie da Lügen erzählen oder Quatsch erzählen. Aber sie meinen dann, oh, sie können das einschätzen, dass der Zweck heiligt die Mittel. Dass der Endzweck sei dann doch gut. Ja, nee, ist er nicht. Diese Influencer sind zu dumm, um das einzuschätzen. Also, ich empfehle das Buch American Compromat. Unter anderem gibt ein paar oder mehrere gute Bücher über diese Zusammenhänge. Epstein benutzte nur simple Techniken. Ich meine, was würde passieren, wenn jetzt irgendjemand nicht so spurt, wie Epstein das will? Oder Epsteins Hintermänner? Ja, was dann? Man leakt das Video, das heimliche Sexvideo an die Presse. Ja, und dann? Dann ist Epstein auch mit dran? Oder Epsteins Hinterleute sind mit dran? Oder was weiß ich, das Ganze, die ganze Methodik ist halt dann in der Öffentlichkeit, wird debattiert und dann wird es so nicht mehr einfach so ohne weiteres eingesetzt und niemand traut sich dann mehr irgendwo da draußen als wichtige Person, da noch irgendwie groß zu feiern mit Leuten, die man nicht ganz genau kennt. Das wäre ja verheerend. Also du kannst nicht jeden Käse auch einfach so benutzen, den du hast. Vor allem, wenn es da dann richtig krasses Zeug ist. Oder es sind mehrere Personen. Willst du jetzt mehrere Leute burnen? Ja, das wäre dann zu gefährlich für das System an sich. Und es gibt keine Weisen von Zion. Die klassische Verschwörungsmythologie war eine Erfindung vom britischen Geheimdienst, halt in der modernen Fassung. Also der britische adlige Geheimdienst wollte Frankreich destabilisieren und auch Deutschland und Österreich. Da haben wir dann gesagt, oh, die Juden hätten Gier erfunden und Ausbeutung erfunden. Das sind die einzigen, die da irgendwie groß destabilisieren und Kapitalismus hätten sie auch noch erfunden und das Bankensystem hätten sie erfunden und hätten alles erfunden. Totaler Stuss, es ging halt darum, einfach die Franzosen auszubremsen und halt eben in Irre zu führen und dann die Deutschen, die Österreicher. 200 Jahre an Verschwörungsmedien sind absoluter Dreck. Das konnte ich eigentlich in relativ kurzer Zeit hier aufklären. Natürlich brauchte ich vorher 10, 15 Jahre an intensiver Bildung, um dann dazu in der Lage zu sein. Aber nichtsdestotrotz, das hat noch nie jemand so gemacht in der Form vor mir. Also man sieht, was man da erreichen kann. Ja, das heißt, du könntest damit Antisemitismus zerstören, du könntest damit halt eben 200 Jahre an Conspiracy Media halt eben komplett verbrennen. Ja, oder halt komplett wirklich zerstören, dass niemand mehr Interesse dran hat. Und dann können die Leute anfangen, halt mal richtige Geheimdienstbücher zu lesen und halt zu verstehen, wie der Hase läuft. Ja. Also das heißt, da wird jetzt so ein Mythos gestrickt, ja, Epstein da mit irgendwie Mossad und auf eigene Faust und die hätten alles übernommen und so. Und auch diese anderen Jewish-Mafia-Typen, das ist der gleiche Mythos wie mit den Rothschilds. Ja? Amschelmeier Rothschild hat nicht den Landgraf von Hessen-Kassel bestohlen. Das ist Quatsch. Nee, sondern der Landgraf rekrutierte Rothschild, um Arbeit zu machen. Und dann wurde halt wegen zufriedenstellender Arbeit, ja, nach 20 Jahren des Überprüfens, ob Rothschild wirklich vertrauenswürdig ist, und dann wurde er dann halt eben weitervermittelt an die britische Krone. Und die haben dann Rothschild auch benutzt. Hofjude. Punkt. Das ist eine europäische Tradition, aber das wissen ja die Truther nicht, weil die wissen gar nichts. Ist so. Leider. Und ja, und Nathan Rothschild machte kein Vermögen nach der Schlacht von Waterloo an der Londoner Börse. Das ist auch kompletter Dreck. Eine Erfindung von einem Kommunisten aus Frankreich. Und weil diese Mythen eben so weit verbreitet sind, deswegen glauben Leute jetzt halt eben dann so diesen verzerrten Epstein-Mythos. Ja, als wäre das so leicht, als wären alle anderen so doof. Und jeder Doofkopf würde dann so in diese Judenfallen da reinlaufen und so. Mit den billigsten Tricks, den ältesten Tricks. Ja, genauso wie halt eben es in den Verschwörungsbüchern heißt, ja, die Rothschilds verwendeten Brieftauben. Und ein Kuriersystem mit berittenen Kurieren. Ja, das machen Imperien seit 10.000 Jahren. Ja. Also niemand von diesen Schrottautoren kann dir irgendwie sagen, was jetzt die besonderen Techniken von den paar Juden da gewesen sein. Ja. Irgendjemand hat mich dann gefragt, irgendwo in den Kommentaren, ich weiß gar nicht mehr, auf Deutsch oder Englisch, habe ich dann gefragt, ja, aber da gibt es so diesen einen Typen, der meint dann irgendwie so, ja, das hinge mit der Genetik zusammen und der argumentiert, dass halt irgendwie Juden besonders kollektivistisch seien, bestimmte andere Eigenschaften haben. Also die würden halt total zusammenhalten und zusammen agieren. Denke ich mir, ja, welche andere Gruppe macht es nicht? Also erfolgreiche Gruppen. Ich meine, der Islam mit seinem Imperialismus, dann 10.000 Jahre restlicher Imperialismus. Ja. Ist das jetzt, oder wenn halt irgendwelche anti-weißen Rassisten dann meinen, ja, die Weißen sind immer die Teufel, das sei irgendwie in uns drin, das ist genauso Quatsch. Und dann wollen sie irgendwelche historischen Argumente benutzen. Ja, aber die Kolonialzeit und die Sklaverei. Ja, wir haben 10.000 Jahre an Imperialismus. Und Sklaverei und Ausbeutung und Massenmord. Es fing ja richtig an in Mesopotamien. Andere hätten es auch schon gemacht, wenn das alles schon größer gewesen wäre. Und dann, ja, und dann zog sich das durch Mesopotamien bis in Griechenland, Rom, Europa. Alle machen sowas. Also, so viel erstmal zu diesem Thema. Werfen kurz einen Blick in den Chat. Dann kam sich die Meldung rein, Mr. Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident Maaßen gründet eine Partei, jetzt endgültig wird das angekündigt. Also weitere Partei irgendwo zwischen CDU und AfD heißt es. Ich meine, weiß Maaßen aus Erinnerung noch, wo die Skelette begraben sind von der AfD? Oder was redet denn Mr. Maaßen, wenn er halt irgendwie mal zu Gast ist bei dem ehemaligen britischen MI5-Chef, Mr. Parker, mit dem er so gut befreundet war. Ich meine, was weiß Maaßen so alles über die AfD oder über andere Politiker aus seiner Geheimdienstzeit? Oder was wird ihm sonst noch gesteckt? Ich meine, das musst du dir mal geben, ja? Also er tritt jemand an, war Geheimdienstchef, Inland, und hat diese ausländischen Kontakte. Ich meine, niemand konnte ihm verbieten, natürlich nicht, ja, hier so Buddy-Buddy zu sein mit dem MI5-Chief Parker, der jetzt halt direkt für den britischen Thron arbeitet, so als, was war es, nicht Equerry, sondern, ach, ich weiß nicht genau, was sein Titel ist, auf jeden Fall direkt für die Queen und dann den neuen King. Ja, und die Briten haben ja auch Zugriff auf Material der Amerikaner, also wer weiß, was da alles noch laufen wird. Hier mit Mr. Maaßen. Für wem Maaßen gegenüber wirklich loyal ist. Ich meine, wir wissen ja, wie das gelaufen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier wird alles aufgebaut über den amerikanischen Geheimdienst, den britischen, ja, also SIS und CIC. Und dann wurden halt Politiker direkt geführt beim Geheimdienst. Und man gab dann halt in ganz Europa Samsonite-Koffer voller Bargeld, voller Cash, gab man an alle möglichen konservativen Parteien, die halt pro Amerika waren, um natürlich den Einfluss der Kommunisten zurückzudrängen. Und heute würde man eben auch den Einfluss Russlands zurückdrängen. Also wer weiß, was da wirklich so alles dahinter steckt. Also, hier im Chat heißt es folgendermaßen, schon lustig, wie die Leute meinen, die würden die echten Namen rausgeben. Das ist halt einfach nur mal so ein zähes Prozedere, dass du überhaupt mal an die Namen rankommst, die Leute, die beschuldigt wurden oder Leute, die halt mit Epstein sonst noch zu tun hatten. Und dann müsstest du halt mühselig und teuer ermitteln. Und dich halt schützen vor irgendwelchen Klagen oder irgendwelchen Gegenaktionen. Ich meine, es ist ja möglich, wenn jetzt zum Beispiel dann Prinz Andrew beschuldigt wird, der hat natürlich dann das Königshaus hinter sich und Andrew kann ja dann auch Leute anheuern und das haben auch andere Leute gemacht, ich glaube Dershowitz oder so, die können ja auch Privatermittler anheuern und sagen, hey, schaut euch mal diese Damen an, ja, die diese Anschuldigungen treffen. Findet mal was raus über die Damen. Ja, also das ist halt ein mühseliges Prozedere. Das heißt, du kriegst da nicht auf dem goldenen Teller da irgendwie so die Epstein-Kundenliste präsentiert. Und irgendjemand hat diese goldene Kundenliste und die wollen die nicht rausgeben und so. Nee, so funktioniert das nicht. Sondern das ist halt einfach ein Riesenberg Arbeit. Und keiner will ihn anscheinend machen. Schon gar nicht diese Millionärs-Truther. Also es gibt kaum richtige investigative Medien da draußen. Also bei den Massenmedien wird es immer so selektiv gemacht, also wenn irgend so ein Ziel freigegeben wird, ja, dann macht man darüber was. Aber ansonsten bestimmte Ziele, das wird einfach nicht angegriffen von den westlichen Massenmedien, ist klar. Ne? Dann hast du die sogenannten alternativen Medien, das ist nur noch Russenstuss, das ist komplett gekauft von den Russen, teilweise auch von diesen komischen Kreisen innerhalb der Republicans. Da gibt es nichts, was wirklich taugt. So alternative Medien. Das ist nur Stuss. Ja? Und somit gibt es keine richtigen investigativen Medien da draußen, die jetzt halt dann die Namen durchklappern und da mal richtig was reißen. Ja, also es bringt nichts zu warten, bis eine goldene Kundenliste von Epstein veröffentlicht wird. Ja, da müssen Profis ran. Und die müssen halt irgendwie bezahlt werden und gemanagt werden. Da hängt ein Preisschild dran. Dann heißt es hier noch, war wohl mehr Empörungsmanagement als alles andere. Und dann heißt es hier noch, denkst du, das wird in ein paar Wochen alles groß rauskommen oder ist alles eine Augenwischerei? Nee, es ist halt einfach, es war ja, bevor das richtig explodiert ist mit Epstein, da gab es ja auch nur in Anführungszeichen zensierte Dokumente und Anschuldigungen, dies und das. Und Julie K. Brown musste sich den Arsch hier abarbeiten, um die Leute zu identifizieren, um halt mit anderen Leuten zu kommunizieren, um halt diesen Fall dann irgendwann zu cracken. Und vorher war es auch schwierig, vor der ersten sanften Verurteilung von Epstein. Da hatte man auch nur Bruchstücke und musste halt dann halt als Journalisten halt eben dann ermitteln. Und da starben auch manche Polizisten. Also da wurden vielleicht auch einige Leute ermordet, weil sie so viel sagten oder so viel wussten. Also da kann man nicht einfach nur warten, bis da was rauskommt. Sondern die Frage ist, was sind die Leute da? Sind die Leute da draußen in der Lage zu merken, wo sie gute Informationen herkriegen und wo sie schlechte Informationen herkriegen? Und sind sie in der Lage, gute, wirklich fähige Medien auch dafür zu bezahlen und halt Werbung zu machen und weiteres Fundraising zu machen für Medien, die taugen? Ja? Also sonst nützt alles Warten nichts oder Gemecker nichts, warum tut sich nichts? Nee, da hängt ein Preisschild dran. Wie bei jedem staatlichen Geheimdienst auch, da hängt ein Preisschild dran. Dann heißt es hier, Epstein hat auf den Geldfluss des Big Money Einfluss genommen durch seine Vermittlungsarbeit bei JP Morgan. Durch Blackmailing wurde er auch gesteuert. Naja, es gab diese Sache mit JP Morgan, klar. Aber auch da müsste man jetzt genauer nachschauen und halt irgendwas Konkretes da rausfinden. Weil zu tun hatte Epstein ja mit fast jedem. Also mit den wichtigsten Leuten aus Academia und Dings und Bums. Der wollte jeden kennenlernen. Also du kannst jetzt auch nicht jeden vorverurteilen, der mit ihm mal irgendwas zu tun hat. So leicht ist es natürlich dann auch nicht. Beziehungsweise Leute sind ja dann nicht bereit, gleiche Maßstäbe anzulegen und zu sagen, Moment mal, was ist mit Trump? Der feierte mit Epstein lange Zeit. Hat sich irgendwann von Epstein distanziert, aber das heißt ja nichts. Wenn du irgendwann merkst, ah, Epstein ist so unvorsichtig, la 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 la, seilt man sich halt ab. Das macht jetzt Trump nicht besser. Oder ändert jetzt nichts an der Gesamtsituation. Ja, und wenn dann eben dann Ghislaine Maxwell und Epsteins Bruder sagen, ja, sie hatten auch Schmutz über Trump, das ist schon serious. Ja, aber die Volldeppen wollen natürlich davon nichts wissen. Ja, dumm wie Dreck, unterstützen halt wie in der Sekte ihren Guru. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, ja, wenn da belastendes Material da ist und die irgendwelche fremden Kreise haben das, dann ist der ja steuerbar. Aber so weit denken die gar nicht. Weil sie dumm sind wie Dreck. Also, dann heißt es hier im Chat, ist diese Epstein-Operation eventuell Teil der Vorbereitungen zur anschließenden Durchführung der von Sowjetüberläufern als Ouvertüre genannten Aktion, die dem anschließenden Krieg vorausgehen soll? Ja, das bezieht sich halt eben darauf, dass eben Überläufer meinten, es könnte vor einer großen Militäraktion könnten halt eben alle möglichen Sachen enthüllt werden, um mal den Gegner zu demoralisieren, ins Chaos zu stürzen, bevor der physische Angriff kommt. Aber dafür ist diese Epstein-Sache noch viel zu klein und die Informationen, die wir wirklich gesichert haben, sind viel zu wenig. Also da müsste schon wesentlich mehr passieren. Also da müssen halt schlagende Beweise da sein. Also ich meine, in der heutigen Zeit mit künstlicher Intelligenz und Videomanipulation und Audiomanipulation, also da verliert ja selbst eine Videoaufnahme an Überzeugungskraft. Also da könnte immer rumdiskutiert werden, ist das jetzt echt, ist das nicht echt, vor allem wenn es irgendwelche alten Aufnahmen sind von irgendwelchen uralten Kameras, ja, mit Bildgrieseln und von analog zu digital kopieren, nochmal rüber kopiert. Also da müsste schon richtig was Krasses halt hier dann rauskommen und so weiter und so fort. Ich meine, auch die Russen haben ja bislang nie was Krasses veröffentlicht. Ja, also weder zu 9/11 noch zu tausend anderen Sachen. Ja, auch nicht zu Nord Stream, also da hört man nichts von den Russen. Wenn Leute immer denken, ja, warum, Leute denken, die Russen sind ihre Freunde, warum geben die Russen den Leuten da nichts von Wert? Immer nur Gerüchte, immer nur Anschuldigungen, nichts Hand und Fuß, ne? Dann heißt es hier, Ehud Barak ist 2016 halb vermummt bei Epstein in New York aufgetaucht. Alles sehr fadenscheinig. Ja, aber was hat Ehud Barak mit dem besprochen? Das wissen wir nicht zu dem derzeitigen Zeitpunkt. Also da musst du wirklich so im Ermittlermodus denken und sagen, okay, das wissen wir mit Sicherheit. Das ist Spekulation, das ist ein Szenario, das ist ein Szenario. Nur mit Profis kommst du da weiter. Weil du arbeitest gegen Profis. Du arbeitest gegen die erfahrensten Profis da draußen. Die haben die schlauesten Leute. Ja, und wenn du da mit irgendeinem dummen Internetzeug kommen willst, das haut nicht hin. Also dann heißt es, hier heißt es im Chat, der X- oder Twitter-Algorithmus spielt mir nur die Landesverräter und Kremlknechte in den Feed. Unglaublich, wie dumm die sind. Gefühlt werden die gepusht von X. Ja, ich kriege auch tonnenweise so Zeug angezeigt. Und halt super krass pro Trump und super mega mager und halt auch totaler Antisemitismus. Ich glaube, deswegen ist die Plattform auch gerade in Schwierigkeiten in Europa, weil eigentlich dürfte das gar nicht gehen. Also Twitter dürfte da gar nicht so, glaube ich, und ich bin da nicht juristisch da bewandert, also eigentlich dürfte man das so nicht machen. Wenn du eine Plattform bist und du bist hier in der Europäischen Union aktiv oder auch in Deutschland, dann darfst du so einem Content keine Plattform bieten. Ich meine, kannst natürlich dann immer bei einer Social-Media-Plattform sagen, naja, wir screenen nicht alles, bevor es veröffentlicht wird. Dazu haben wir gar nicht genug Personal. Aber es muss halt zeitnah gelöscht werden. Ja, wenn es gemeldet wird oder wenn es selber irgendwie auffällt, ja, weil ansonsten kann ja jeder alles posten, ne? Aber was ich da angezeigt bekomme, ist immer nur, ah, Juden dies und Juden jenes und Juden, Juden, Juden. Es ist so lächerlich. Und halt viele Leute stellen dann wieder dummes Zeug damit an. Dann heißt es hier, ist der Einfluss von AIPAC auf die US-Politik deiner Meinung nach ein Mythos oder ist die Kritik, die gerade etwas lauter wird, gerechtfertigt? Ich denke mal, das Ganze funktioniert so. Ja, das heißt, du hast dieses, halt dieses Anglo-Empire, ja, und die tatsächliche Größe ist schon mal geheim. Das heißt, wie viel Kontrolle man heimlich hat über ehemalige Kolonien wie Indien und andere Orte und so, das ist ja, das wird ja erstmal gar nicht verraten. Und dann hast du eben diese verschiedenen Standorte. USA, Britannien, Israel, ja, ein paar andere noch. Australien, Neuseeland, ja, so die Five Eyes, ja, plus Israel. Und du kannst dann eben bestimmte Elemente eben günstig verteilen. Also wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Einflussnahme eben sicherstellen willst in den USA, dann wäre es ja blöd, wenn du das alleine innerhalb der USA regelst. Sondern es wäre schlau, wenn du von oben herab über den Umweg Israel ein paar Sachen treibst in den USA. Weil das verschleiert die ganze Sache halt dann besser. Und du kannst halt eben dann auch, wenn jemand sich beschwert, also beispielsweise, wenn halt irgend so ein Politiker sich dann beschwert, da, die Israelis sind hinter mir her, dann ist es halt schwieriger, das dann irgendwie, das ist schwieriger für den Politiker, sich davor zu schützen. Ja, weil seine amerikanischen Gesprächspartner können halt sagen, naja, wir wissen nicht alles, was der Mossad hier macht. Ja, wir versuchen es rauszufinden, aber wir können nicht alles absichern. Weil der Mossad ist ein Geheimdienst und die wollen geheim sein, ja. Also kann man halt eben dann über den Umweg Israel halt so ein paar Dinge drehen. Aber das heißt nicht, dass diese Operationen jetzt allein von Israel ausgehen. Ja, außerdem die Russen hängen ja auch ziemlich tief drin in Israel mit halt Spionen und so. Das ist ja, das hängt ja auch nochmal mit zusammen. Das ist halt wie so eine Drehtür, also der Einfluss. Das heißt einerseits, ja, Israelis wollen Einfluss nehmen auf Amerika, aber Amerika hat halt eben dann die Technik in der Hand, die Kohle in die Hand, die Flugzeugträger und so. Also Israel ist ein winziges Konstrukt. Israel ist ein winziges Konstrukt. Und wahrscheinlich selber halt unterwandert. Das ist halt eben dann das, was halt eben dann Leute in ihren Büchern da nicht schreiben gerne oder was halt eben dann auch so Verschwörungsinfluencer auch nicht gerne erzählen, wie krass infiltriert Israel ist. Jetzt nicht nur von den Russen, da habe ich letztens ja auch was dazu gemacht im Zuge zu diesem Hamas-Krieg, Hamas-Überfall, aber die Briten, britischer Geheimdienst. Ich meine, Britannien war ja so der Geburtshelfer für diesen Staat Israel. Und die wissen, wie man dieses Game spielt. Und vorher haben ja die Briten mal eben so die ganzen, Juden verraten, haben sich dann eher abgegeben mit den Araberkönigreichen. Ja. Also musst du das eben dann auch mit einbeziehen. Wie stark ist Israel infiltriert von Britannien und den USA? Das ist immer, Leute zeigen dir immer so einen kleinen Ausschnitt von irgendwas und präsentieren das dann in aufgezoomter Variante. Und dann denkst du dir, krass und so. Aber eigentlich ist das nur ein kleiner Aspekt. Wenn du rauszoomst, ist das nur ein kleiner Aspekt von was viel, viel Größerem. Es ist natürlich Schwachsinn, wenn halt eben, wenn so ein winziges Land wie Israel, ja, wenn die jetzt halt dann seltsamen Einfluss ausüben in den USA. Also wo du denkst, das macht jetzt so keinen Sinn. Eigentlich soll es ja eine so eine Art Partnerschaft sein offiziell. Das heißt, die Israelis sollen ja irgendwie den Anglos treu sein und dafür kriegen sie halt Schutz. Hört sich jetzt ein bisschen nach Kolonialismus an, oder? So nach Schutzgelderpressung. Auch Katar war ja so ein Protektorat im Prinzip. Wurde dann irgendwann zum Schein unabhängig, aber es hieß halt eben, also viel ähnliche Staaten, arabische Staaten, da hieß es ja auch, die dürfen außenpolitisch keine wesentlichen Entscheidungen treffen, ohne das Okay von Britannien. Ja. Das geht da in verschiedene Richtungen. Ja, das heißt, da kann man sich nicht nur beschweren über israelischen Einfluss in Amerika, sondern es geht halt auch eben dann richtig krass in die Gegenrichtung. Dann heißt es hier noch, hier, Frage, gibt es das Shirt noch zu kaufen, was du anhast, oder war das eine Sonderedition? Das war eine Das war eine Sonderaktion von 5-Eleven. Also das kann man, glaube ich, jetzt gar nicht als Händler, das kann man, glaube ich, gar nicht als Händler wirklich jetzt so beziehen zu einem Einkaufspreis und weiterverkaufen, sondern das lief dann einfach nur direkt über 5-Eleven, weil das halt für Charity ist. Also man, das ist kein normaler Artikel in dem Sinn, aber ich kann da gerne nochmal nachschauen, was sie da aktuell haben. Hier sagt jemand im Chat: Verdammt, Alex, ich bin wieder von deiner Arbeit begeistert. Das Problem dabei ist, als Fanboy bin ich zu unkritisch. Naja, das ist halt einfach so eine Sache, wenn sie sowas geformt hat wie Recenter und vor zig Jahren, das heißt, die Strategie war natürlich, wir finden die besten Sachen, die jemals geschrieben wurden, nehmen das Ganze auf, ja, und verarbeiten das Ganze. Ich meine, schauen Sie sich an, Alex Jones hat seit 20 Jahren fast kein einziges Buch mehr gelesen. Er hat gesagt, das ist Luxus. Nee, er müsste der Experte sein. Oder Alex Jones hätte zumindest Experten anheuern müssen. Und genau das Gleiche gilt für unzählige andere alternative Influencer auch. Die haben keine Zeit, um Bücher zu lesen. Oder sie nehmen sich die Zeit nicht. Sind teilweise überfordert, wenn sie mal richtig was lesen müssen. Ja, oder sie lesen dann so ein bisschen was und dann das Falsche und kupfern das einfach nur irgendwie so ein bisschen billig ab. Meistens ist es halt so Online-Internet, du schaust dir irgendwas ab, kopierst es dann und so, was halt populär ist. Das ist einfach. Es sollte selbstverständlich sein, was wir hier machen. Absolut selbstverständlich. Ja, aber wenn halt eben da draußen so diese Verrücktheit grassiert und Leute halt oftmals generell so zerrüttet sind, also vor allem Deutschland. Also in Deutschland ist es so. Das ist ein geringer Prozentsatz an Menschen hier, wo ich jetzt abschätzen würde, ja, mit denen könnte ich befreundet sein. Ja? Also ich rede jetzt noch gar nicht mal von so Blutsbrüderschaft und so einem Käse, sondern einfach nur befreundet. Ja, weißt du, coole Leute, mit denen du halt, loyal, unterhaltsam, Sinn und Zweck, ja, du kommst, also du kannst mit denen halt interagieren. Zu beiderseitigem Vorteil. Das ist wirklich ein geringer Prozentsatz hier in Deutschland. In Amerika wäre dieser Prozentsatz wesentlich höher. Aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass halt wir hier sich die zwei Weltkriege durchgemacht haben. Also die zwei Weltkriege halt, dann die DDR-Besatzung und dann auch vorher, also vor dem 20. Jahrhundert. Krieg, 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 Krieg. Nie Erfahrung mit Freiheit. Es war Leibeigenschaft, dann halt so Larifari, Lirum Larum, Löffelstiel, plus Industrialisierung und dann zwei Weltkriege. Das heißt, wir hatten nie Ruhe. Wir hatten nie wirklich so eine richtige Phase der Stabilität und das merkst du den Leuten halt dann auch wirklich an, auch wenn wir jetzt seit in der Bundesrepublik halt jetzt zumindest militärisch Ruhe hatten. Aber psychisch ist unser Land halt komplett durch und deswegen ist es halt, finde ich, halt schwierig, mit den Leuten hier zu connecten. Und wenn dann halt eben noch alle wichtigen Themen so in Beschlag genommen werden von den Supermächten und von anderen Mächten, das macht es dann noch 10-mal schwerer. Ja, also die, was ich, die Russen, die Amerikaner, die Briten, die wissen alle, wie kaputt die Leute hier sind. Und viele Propaganda zielt halt auf unterschiedliche Gruppen ab, auch die Kaputten, auch die geistig Zerrütteten. Ja, schwerste Persönlichkeitsdefizite, also gerade so die fiesen Sachen. Auf die wird halt dann abgezielt, genauso wie man auf andere abzielt. Ich meine auch so auf die netten Spießer zieht man halt anders ab, natürlich mit den gleichen Absichten und so. Und ja, das ist eigentlich das, was wir machen, sollte irgendwo selbstverständlich sein. Ja, auch wenn andere Plattformen halt dann irgendwie halt andere Schwerpunkte setzen würden oder was weiß ich, spezialisieren sich auf irgendwas anderes, aber vom Prinzip her sollte das eigentlich selbstverständlich sein. Dann heißt es hier im Chat, wenn jemand das große Bild über den Epstein-Fall hätte, wäre es ja unschlau, diese Informationen ungefiltert freizugeben. Mit diesem Wissen kann ja weiter gesteuert werden, FBI und so weiter. Ja, natürlich. Also, das ist natürlich meistens immer das Argument bei den Russen, ja. Warum sollen die irgendwas Wertvolles veröffentlichen? Die können da zwar mit dem Westen Schaden anrichten, aber wenn man jemanden damit erpressen kann mit der Info, ist es ja gegebenenfalls wertvoller. Also würde man meistens sich halt eben dafür entscheiden. Aber wenn wir jetzt halt eben so eine Ahnung kriegen durch den Epstein-Fall und 10 andere Skandale, also Lord Mountbatten, Jimmy Savile, der Portugal-Fall, Omaha, Nebraska, Sachsen-Sumpf und so weiter. Wenn wir also jetzt genügend Informationen haben, um halt zu befürchten, dass es halt ein riesiges organisiertes System ist, ja, dann müsste doch eigentlich trotzdem genügend Material da sein bei verschiedensten Kreisen international, um da auch was zu veröffentlichen davon. Aber das findet ja so nicht statt. Also da kann es gegenseitige Deals geben. Das war ja so mit Helmut Kohl und seinen schwarzen Kassen, wo dann der Spion Kanter das irgendwie weiter, ich glaube, Kanter war das, wenn ich mich nicht täusche, der das an die Stasi weitergegeben hatte. Ja, die schwarzen Kassen mit Flick und halt Brauchitsch. Da gab es einen Deal. Also der Ostblock hält die Fresse, aber er kriegt halt Kredite. Ja, also das kann auch sein, dass man halt da immer wieder Zugeständnisse gemacht hat und dadurch entstanden halt diese gegenseitigen Abhängigkeiten. Ja. Also das ist halt auch so eine Sache. Also hier, Maaßen. Die Werteunion um den früheren Verfassungschef Maaßen bereitet die Gründung einer eigenständigen Partei mit selben Namen vor. Die haben ja schon in ihrer Organisation 4000 Mitglieder. Ist ja, sagen wir schon, ein Ding für eine Partei, vor allem wenn es aktive Leute sind. Kann sich also schnell vergrößern auf vielleicht, was ich, 10, 20.000 Mann, 30.000 Mann. Dann hätte man eigentlich die AfD schon eingeholt. Und man sagt halt, es gibt eben diese Lücke zwischen der CDU und der AfD. Also schon eine deutliche Abgrenzung. Also man trasht jetzt die CDU schon ziemlich hart. Also man sagt, CDU ist Untergang, ja, im momentanen Kurs. Die AfD trasht man, was ich jetzt gesehen habe, gar nicht mal unbedingt so deutlich. Aber allein, dass man sich so positioniert, es gibt eine Repräsentationslücke, Zitat, zwischen der CDU und der AfD. Ja, was heißt das? Die AfD ist zu rechts. Die CDU ist halt zu links oder zu schlecht. Also will man halt eben da Leute abgraben von der CDU und Leute abgraben von der AfD. Und es hieß jetzt dann irgendwie noch auf Twitter, wer diese CDU wählt, wählt den Untergang Deutschlands. Also man positioniert sich da halt ziemlich scharf, aber man könnte natürlich dann auch unter Umständen vielleicht doch koalieren mit der CDU. Eher mit der CDU als mit der AfD. Also, und das Wichtige ist, und das habe ich schon mehrmals gesagt, wer steckt wirklich hinter Maaßen? Katholische Seilschaften? Die Amis, die Briten? Ja, aber die stehen ja auch letztendlich da und standen immer hinter der CDU, CSU. Und da kommt es halt eben dann drauf an. Also wir wissen schlichtweg nicht, wo Maaßens ultimative Loyalitäten liegen. Gibt es einen großen Grund, ihm zu trauen? Nein. Also von seiner Arbeit für die Regierung her, das war jetzt nichts so Besonderes. Statements im Amt, ja, waren ein bisschen maulig und konträr. Und danach hat er eigentlich nur Slogans gedroschen. Maaßen. Es ist ja legitim, man beschwert sich über die katastrophale Migration hier und halt mehrere andere Sachen. Aber er sprach in Slogans. Und diese Slogans klingen halt teilweise ähnlich wie die Slogans der AfD. Und das ist ja in der rechten Szene so, man kann es einfach kopieren. Und dann folgen dir die Leute. Und genauso hat es ja der Verfassungsschutz gemacht, für den er ja gearbeitet hat als Chef. Die kopieren mit ihren Online-Agenten, kopieren die Sprechweise, die Slogans der extremen Rechten und infiltrieren die dann damit. Ja, weil für die Rechten zählt ja nur Ideologie und Übereinstimmung, also zeigst du zum Schein diese Übereinstimmung und schon lassen sie dich rein und trauen dir. Und wenn dann so ein Online-Agent dann noch irgendwie Geld beschaffen kann oder irgendwas anderes irgendwie organisiert, irgendwas von Wert liefert, ja, dann steigt der halt in der Hierarchie da auf. In der Vergangenheit agierten rechte Gruppen immer gleich, wurden immer geschnappt bzw. total infiltriert. Die Russen gaben AfD-Lern vielleicht besseres Tradecraft, aber die Anglos sind auch besser geworden. Und russische Überläufer können ja Material liefern. Ja, also das ist ja eben dann die große Frage bei der AfD. Ist es überhaupt eine deutsche Partei oder ist das jetzt eigentlich eine russische Partei? Oder auch pro China jetzt, ja? Also nicht nur alles Weidel, sondern auch, glaube ich, dieser Kra und andere machen da zu viel rum mit den Chinesen aus meiner Sicht. Viel zu viel. Und jetzt haben wir eben schon gesehen, in Amerika, war letztens irgendwie auf Twitter mit den Ausschnitten, bei Infowars, die haben ja irgendwie 3 Millionen Publikum ungefähr. Also die erreichen 3 Millionen Leute, die AfD hat was, 30.000 Mitglieder. Und die haben dann irgendwie so über Owen Schroyer da gesagt bei Infowars vor dem ganzen Publikum, ja, wir brauchen ja die Opposition gegen die Globalisten und so und das ist jetzt halt erstmal, also in allererster Linie global gesehen Russland, das ist die gute Opposition, die Russen machen das gut, hat er gemeint, und die Chinesen merken, dass die Russen das gut machen und wollen sich dann da anschließen, also auch die Chinesen werden praktisch gut und dann hast du halt eben noch so irgendwie Brasilien und die anderen BRICS-Staaten. Also schilt jetzt Schroyer für BRICS, im Prinzip für den KGB. Für den organisierten Kommunismus, weil Russland heute ist KGB. In den letzten 30 Jahren, das war, oder seit 1991, das Russland wird regiert vom KGB. Jeder Affe da draußen, der hier Werbung macht für das Putin-Regime, macht Werbung für den KGB. Das ist leider so. Ja, und ich meine, Schreuer war ja so in Schwierigkeiten wegen halt seiner Verurteilung, war jetzt dann im Knast. Er hat alles Geld verloren wegen Sandy Hook-Berichten, die nichts taugten. Dann wollte er vor seinem Haftantritt, wollte das Finanzamt von ihm irgendwie noch ein paar hunderttausend Dollar, die er nicht hat. Ja, einfach so 400.000 Dollar oder sowas. Also er bettelt jetzt förmlich um Unterstützung vom Ostblock. Also und jetzt ist eben die Frage, normalerweise mischen sich ja die Amerikaner hier sehr stark ein in Deutschland, in Europa, um den Einfluss der Russen zurückzudrängen, aber wo ist der Effekt? Wo sind die Effekte? Auch die Briten über den MI5-Geheimdienst. Mr. Parker, gute Freund von Maaßen. Parker sagte bei einer Geheimdienstveranstaltung 2018 in Berlin beim Symposium, er sagte, Hauptfeind ist Russland, wir müssen russischen Einfluss zurückdrängen. Okay, wo sind die sichtbaren Ergebnisse? Natürlich sind viele Erfolge oftmals unsichtbar, aber es muss ja auch mal irgendwas sichtbar sein. Warum haben die dann zugelassen, dass die AfD so wächst? Also könnte man jetzt halt eben dann spekulieren. Ist jetzt halt dann die Maaßen-Partei, ist das jetzt halt irgendwie so dann, stecken jetzt die Anglos dahinter? Wollen die jetzt halt die Russen da zurückdrängen, die AfD begrenzen? Oder was wird hier gespielt? Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, keine davon sind gut. Also Maaßen, es gibt keinen Grund, Maaßen zu trauen. Mit seiner Vergangenheit, mit seinem Wirken und seinen Kontakten. Ja, und dann gibt es halt eben dann diese Großspende anscheinend hinter der Werteunion oder irgendwelche Leute, die man da an der Hand hat und so. Weiß auch nicht so richtig, wie die drauf sind oder wie viel Geld da reingepumpt werden kann. Und niemand will da mit offenen Karten spielen. Niemand. Ja, also da werden Leute gepusht hier von der AfD oder von AfD-Supportern, weiß gar nicht, für wen arbeiten die eigentlich? Für die Deutschen? Für die Russen? Für wen? Ja, kaufst du die Katze im Sack? Und bist hinterher natürlich dann wieder geschockt, wenn alles dann drunter und drüber geht. Also und dann, ja, und dann habe ich andere Leute, die noch mit drinstecken oder so, auch noch rummachen und so. Die haben teilweise die übelsten Russenstoßbücher verbreitet und pumpen ein Video nach dem anderen raus online mit demselben Russenstoß. Wir haben ja gesehen mit Seipel, der bekam 600.000 Euro von den Russen für ein Buch, nur ein Buchprojekt. Ja, so springt der Hase hier. So springt der Hase, meine Damen und Herren. Wo wir gerade schon bei den Russen sind. Wenn man da sich jetzt für ein Jahr zum Militärdienst meldet als Ausländer, kriegt man die russische Staatsbürgerschaft, auch für seine ganze Familie. Ist das nicht lustig? Wir haben auch hier einen Report auf recenter.com, Russlands Wirtschaft versucht es mit Tricks und Tollerei. Also wird ja auch jetzt viel erzählt, dass halt die russische Wirtschaft die russische Wirtschaft kann das gut handeln und der Dollar wird abkacken und alles wird toll für die Russen und so. Ja, nee. Mit Tricks und Tollerei kann man hier gerade sich noch so über Wasser halten bei den Russen. Aber das bläst halt jetzt gerade die Blasen auf. Also man hat jetzt dann irgendwie den Leuten gesagt, wenn dein Sohn oder was gestorben ist im Krieg, hier bei den Russen, dann kriegst du jetzt irgendwie einen Haufen Dollars oder umgerechnet halt einen Haufen Kohle. Und dann denken sich die Leute, ja, um der Inflation auszuweichen, investiere ich das jetzt in eine Immobilie. Also in eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Und dann kriegst du noch günstige Zinsen, subventioniert vom Staat. Also denken die Leute, passt doch. Hast eine fette Anzahlung, zahlst dann halt monatlich deine Raten ab und hast dann irgendeine Eigentumswohnung. Das kann sich der Staat aber gar nicht leisten. Arbeitskräfte fehlen, es sind zu viele Russen geflüchtet vor Militärdienst, es sind zu viele Russen gestorben beim Militärdienst. Was die Russen selber herstellen, ist meistens Mist und komplexere Sachen können sie gar nicht. Deswegen wollen sie ja Deutschland einnehmen, unbedingt. Und der Druck wächst, also für die Russen tickt da wirklich dann die Uhr. Ja, wenn das jetzt einfach so weitergeht und mit anderen Konflikten und so, dann gehen die Russen baden. Sind die pleite. Und da können halt übernommen werden und da brechen auseinander. Das ist Ende. Also braucht es halt Eroberungen, notfalls mit Hilfe von Chinesen oder nordkoreanischen Truppen. Die müssen die Ukraine einnehmen, die Ruskis. Müssen die Ukraine einnehmen, Polen und Deutschland. Mindestens. Dann bleiben die Russen konkurrenzfähig. Ja, und dann könnten die Russen auch eine größere Bedrohung darstellen, natürlich dann für Amerika und so. Für den Rest der Welt. Aber das brauchen die. Also wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wir sind so die Maus, die da immer noch an einem Stück Speck rumkaut. Und die Katze nähert sich langsam. So eine richtig fette, miese Katze. Die nähert sich langsam. Und wir sitzen da und kauen an dem Speck rum. So ist die Situation. Also das merkt man natürlich nicht, wenn man im Internet unterwegs ist. Wenn man sich mit der Realität nicht berührt, wenn man keine Bücher liest. Da denkt man sich dann, ja, die Russen machen das toll und die Russen werden irgendwie dies und die Russen werden uns retten. Und irgendwie Höcke oder was fantasiert dann, ja, Deutschland wird dann unschlagbar mit russischer Hilfe. Auf welchem Planeten lebt er eigentlich? Was hat Höcke jemals veröffentlicht, das wirklich zeigt, dass er halt ein tieferes Verständnis hat für die Imperien? Ich meine, er war ja irgendwie so Lehrer für Geschichte. Und ich meine, ich weiß ja inzwischen, was aktuell in den Geschichtsbüchern drin steht von den Schülern. Das ist Dreck. Oberflächlicher Dreck. Dann klingt er für mich so, als hätte er so die billigsten Revisionistenbücher im Regal stehen. Und das ist halt nun mal eine miese Falle. Unter anderem von den Russen. Weil die Russen wollten ja hauptsächlich hier mit der SPD arbeiten, um hier alles dann aufzuweichen und zu übernehmen. Aber die Russen arbeiten auch mit den extremen Rechten. Und pushen dann eben dann auch Revisionistenliteratur. Oh, wir waren die totalen Opfer von allem. Und wir können hier noch zum großen Sieg kommen. Also wir können rückwirkend noch den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Das pushen natürlich auch die Russen. Ansonsten Verschwörungsmedien, hauptsächlich gesteuert von den Briten, den Amis. Das schnallt Höcke anscheinend auch nicht. Also wenn du jetzt mal raussuchst, was hat Höcke jemals veröffentlicht, was wirklich ausführlich ist, auch wirklich eigene Arbeit ist, originell ist, was Tiefgang besitzt und was wirklich den Eindruck erweckt, er sei qualifiziert. Weil einfach nur ein Abi zu machen und dann Lehramt zu studieren, das ist nichts wert, aus meiner Sicht. Das ist nichts wert. Das macht dich nicht zum Experten. Null. Ja? Das ist Kreisliga-Fußball. Wenn überhaupt. Eher so Hobby-Bolzplatz. Ne? Ansonsten, ja, hatte er die Möglichkeit, ich meine, hast ja genug Ferien und so als Beamter, hatte er dann die Zeit und die Gelegenheit, um sich halt eben selber weiterzubilden und so und dann auch entsprechend was zu veröffentlichen. Um zu zeigen, er ist ein richtiger Experte geworden. Und er kann die Imperien verstehen und die Geheimdienste und so und er weiß, wo es lang geht. Da ist nichts, auch bei den anderen Tröten in der AfD, nichts. Alles Weidel. Nichts. Die verbringt da Zeit bei den Chinesen und was weiß ich, wohnt sie in der Schweiz oder whatever und sie war halt irgendwie hat dann promoviert oder was mit einer Arbeit über das chinesische Rentensystem. Was weiß die Dame über die Imperien und Geheimdienste? Das, was sie im Internet liest? Na dann gute Nacht. Na dann gute Nacht. Ja, Russland ist am Abkacken, um es kurz zu fassen, und lügen natürlich drüber. Alles, was nicht gefällt, wird weggelogen. So, es ist, wie es ist. Und der neue Spitzelstaat natürlich bei den Russen. Also wenn du halt irgendwie den falschen Patch hast oder irgendwas im kleinen Kreis hier ausdrückst oder sowas, irgendjemand meldet dich dann bei der Regierung und dann kriegst du halt Geldstrafe oder Haft. Also hunderttausende Meldungen von Bürgern pro Jahr. Und dann gibt es halt eben auch die bezahlten Spitzel und so, und die wollen natürlich möglichst viele Leute ans Messer liefern. Also das ist halt dann so, ja, die alten Regeln im Prinzip. Also du musst Leute, wie im Kommunismus halt, in der kommunistischen Phase, du musst dauernd Leute denunzieren, damit du nicht selber in Verdacht gerätst. Also viele denken dann wirklich, und das war teilweise auch so bei den Chinesen, wenn du aktenkundig bist als Denunziant, du hast den angesperrt, den und den, dann giltst du als vertrauenswürdiger. Also viele wollen das machen, um sich selber zu schützen, beziehungsweise sie fürchten halt generell für sich selber Nachteile, wenn andere Leute halt protestieren, also wird gespitzelt und verraten und verraten und verraten. Und das ist die christliche Gesellschaft hier in Russland. Eine KGB-Kirche, Rattenregime, und jeder Spitzel ist wieder jeden aus. Ja, und das Gefängnissystem ist halt, ja, wie in jeder schlechten Diktatur. Also voll mit Folter und Menschenrechtsverletzungen und Elend. Und ja, und viele sind da schon durchgegangen. Viele sind da schon durchgegangen. Und ansonsten, wenn du nicht im Knast sitzt, bist du immer noch in so einer Art Freilaufgefängnis. Das ist wirklich nicht fun. Aber viele Leute haben keine Ahnung von Russland. Die wissen gar nichts über Russland eigentlich. Weil sie lesen ja im Internet oder sie hören was im Internet, weil sie nicht mehr richtig lesen können. Also, was haben wir da noch hier? Ja, Xi Jinpings Säuberungsaktion in China finden den Report hier auf recenttab.com. Also, da gibt es ja auch hier dieses ewige Hin und Her. Also, viele haben wirklich keinen Bock mehr und wissen, dass das Ganze eskalieren wird. Aber wenn du halt den Mund aufmachst, dann bist du halt eben ziemlich schnell bald verschwunden. Hier heißt es im Chat: Denkst du, Putin hat das Sagen in Russland oder ist er selber nur der Befehlsempfänger der Romanows? Also, normalerweise, das war eine größere Gruppe halt hier von. Eine Sondergruppe innerhalb des KGB, und das hat halt eine gewisse Hackordnung und niemand darf wissen, was diese Hackordnung ist. Ist super schwer da reinzugucken. Und dann gibt es eben noch die krasseren Ebenen. Also ältere Geheimdienstnetzwerke innerhalb Russlands. Das ist am schwersten, das zu bestimmen. Aber normalerweise keiner bei Trost in der Supermacht würde heute noch auf so einen Einzelherrscher setzen. Das ist absoluter Quatsch. Das hast du im Mittelalter gemacht oder das machen heute noch so Bananenrepubliken, aber das funktionierte einfach so nicht. Ja, was sich durchgesetzt hat, waren eben größere, ganz, ganz große Familiennetzwerke mit einer stringenten inneren Ordnung. Niemand hat so viel Kontrolle. Beziehungsweise es gibt immer Ersatzpersonal. Und die haben eine fix und fertige Strategie, die wissen genau, wie sie das machen. Dann heißt es hier heißt es, Maaßen erzählt den gleichen Russenstoß wie die AfD, zumindest noch vor anderthalb Jahren, jetzt nicht mehr. Ja, schauen wir mal. Also ich habe jetzt, wie gesagt, mir fällt jetzt auch keine wesentliche Publikation ein von Maaßen. Ich meine, der ist doch Jurist, glaube ich, oder? Jurist und Verwaltungsbeamter. Und wahrscheinlich hat er halt dann schon irgendwo im Zuge seiner Karriere halt mehr und mehr halt auch von Sicherheit, über Sicherheit gelernt. Und dann wurde er eben ausgewählt für den Verfassungsschutz. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er so ein Superspy ist, so ein richtiger Spion ist. Und ich glaube auch nicht, dass er sonderlich viel kapiert über die Imperien und halt die größeren Dinge. Also der hat auch noch nie was Richtiges dazu veröffentlicht. Er war nur kurz beim Verfassungsschutz. Das ist jetzt einer der schlechteren Geheimdienste, würde ich jetzt mal sagen, in der westlichen Welt. Also ein kleiner, sehr kleiner. Verfassungsschutz ist klein. Tiny, tiny, tiny. Super stark abhängig von den Briten und GCHQ und NSA und so. Also das ist kein richtiger Geheimdienst, wie man es jetzt in anderen Ländern hätte. Ich meine, wären wir jetzt hier Frankreich, wäre es was anderes, da könntest du sagen, ja, okay, wenn jemand da jahrelang irgendwie im Geheimdienst gearbeitet hat, war halt dann irgendwie Station Chief im Ausland oder war halt dann, was weiß ich, halt an allen möglichen Sachen beteiligt, arbeitet sich weiter nach oben und wird irgendwann Direktor, dann wäre es was anderes. Aber so ein Typ, was weiß der eigentlich? Das ist immer so dieser Bluff, der trägt dann seine Anzüge und mit seiner Harry Potter Brille und seinen Haaren und seinem Getue und so. Und dann denken Leute immer, oh, der muss total intelligent sein. Nö. Nö. So ein Jurastudium, Verwaltungsbeamter, kannst du mit 120 IQ machen, wenn du halt fleißig bist? Der muss nichts Besonderes sein. Und er hat jetzt auch noch nie was so richtig veröffentlicht, wo du sagst, wow. Ja, wo du jetzt denkst, der hat das alles richtig verstanden. Oder tiefer zumindest verstanden. Dann, also hier zu katholischen Seilschaften dürften wohl Studentenverbindungen und Orden gezählt werden und wer noch. Naja, das ist halt eben, das sind teilweise sehr alte Netzwerke. Und der Vatikan wurde ja irgendwann auch übernommen, da als die Franzosen darüber die Kontrolle verloren hatten. Das war dann irgendwann in den 1800ern. Das heißt, die Franzosen haben es dann aufgegeben und also Mazzini Garibaldi mit der Vereinigung von Italien, mit der Verbindung halt dann zu Britannien und so. So ein bestimmter Hochadel, die haben dann den Vatikan übernommen und dann wurde halt alles ein bisschen neu umgewandelt und halt umgedreht. Aber auch die Russen sind da ja reingekommen in diese katholischen Orden und so, also das ist alles sehr undurchsichtig. Was hat man denn gesehen bei der CDU-CSU? Dass halt eben auch diese uralten katholischen Netzwerke damit reinspielen, natürlich auch die CIA, CIC, MI6, SIS und so. Und die wollen natürlich verbergen, wen sie alles kontrollieren. Dann heißt es hier, danke für die KGB-Überläufer-Videos, die kamen genau zur richtigen Zeit. Naja, das ist, Leute erinnern sich dann doch noch an Juri Bezmenov, aber das war nur einer von vielen Überläufern. Und was Bezmenov halt eben da erklärt, sind halt einige ganz, ganz wichtige Grundlagen. Da kann man noch so viele mehr Überläufer lesen oder generell Spionagebücher lesen aus verschiedenen Perspektiven. Also kein Überläuferbuch ist perfekt. Das heißt, diese Leute hatten auch Jan Schäner nicht, auch Golitzer nicht. Die hatten nicht den totalen Einblick, sie hatten halt einen sehr tiefen Einblick und bestimmte Pläne haben sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Also man kann jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Sorte lesen an Büchern, so die Überläufer, und dann meinen, alles zu kapieren. Da steckt schon wirklich mehr noch dahinter. Aber wenn man da wirklich da einsteigt und sagt, okay, das ist jetzt mein Lifestyle, ich gucke jetzt nicht irgendwie Mist auf Netflix, sondern ich gucke eine Doku über George Blake oder über Felfe oder ich lese ein Buch über Heinz Felfe oder ich lese ein Buch über dies und jenes. Das ist einfach ein ganz anderer Lifestyle. Ich meine, du wirst als Person um Welten interessanter und gibst dich dann auch wahrscheinlich auch mit interessanteren Leuten ab. Es ist ein ganz anderer Lifestyle. Und siehst die Welt mit ganz anderen Augen. Dann heißt es hier im Chat, ich hoffe, Horst Lüning hört dir mal zu, aber vielleicht gefällt ihm Content ohne Russenpropaganda nicht. Lüning war der mit dem Whisky, oder? Ich glaube, ich habe noch nie ein Horst Lüning-Video gesehen. Aber wenn der sich halt so politischen Themen äußert, ich meine, du musst halt immer mal schauen, was hat derjenige eigenes Tiefgreifendes veröffentlicht? Ja, also kennt der die wesentliche Literatur zumindest aus verschiedenen Bereichen? Und hat er auch eigene Gedanken, hat er auch eigene Forschungen, ja, eigene Ermittlungen? Weil wenn alle nur abkopieren, das geht so nicht. Dann heißt es hier, glaubst du, der Generalstreik, der jetzt versucht wird, wird von Moskau gepusht als zweiter Versuch für einen Wutwinter? Das kann gut sein, ja. Also normalerweise würden die so eine Gelegenheit nicht auslassen. Soll jetzt irgendwie am 8. stattfinden. Ich habe da jetzt noch nicht viel mich da reingearbeitet, weil ich hatte mit vielen anderen Themen zu tun. Hier, wie können die Superpatrioten bitte glauben, dass es eine gute Idee ist, sich von einem Regime abhängig zu machen, das innerhalb von 2 Jahren 300.000 ihrer eigenen Leute verheizt haben? Das ist einfach KGB-Subversion. Ja. Naja, aber laut Bullshit im Netz haben ja die Russen kaum jemanden verloren, aber die Ukrainer haben ja exorbitante Leute verloren und Wirtschaft läuft super für die Russen, neue Partnerschaften weltweit, alles läuft doch super für die Russen. Ja, also schön Endsieg-Propaganda, ne? Meine Herren. Dann heißt es hier, ja, Lüning. Es heißt, Lüning lässt oft Aussagen fallen, die da versprechen, dass er Russenstussern zuhört und zum Großteil liebe Ukraine aufgeben will und Russland verharmlost. Naja, wenn jemand leichtfertig solche Slogans bringt, egal wer es ist, ja, Ukraine, sollen es doch die Russen haben und die NATO hat sich ja ausgedehnt und so. Wenn jemand so kommt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Null. Absoluter Amateur. Komplett. Ja, der kann vielleicht so tun in anderen Bereichen, als hätte er sich halt ein bisschen informiert und so und kann ein bisschen bluffen, aber totaler, kompletter Amateur. Komplett. Sorry. Also wie gesagt, wenn der ein Whisky-Experte ist, super. Ne? Also wie gesagt, ich bin kein Whisky-Experte, ich trinke Whisky, aber ich kenne den Unterschied nicht zwischen dem einen Whisky und dem anderen Whisky. Ich bin da vollkommen unbedarft. Ja. Aber wie gesagt, wenn jemand, ein Whisky-Typ sich halt äußern will wie die Ukraine, ja, das könnte hinhauen, wenn er sich halt entsprechend bildet, aber meistens ist es halt nicht der Fall. Dann. So, die Frage kapiere ich irgendwie nicht so richtig. Dann heißt sie, Hans-Georg Maaßens Buch heißt, es ist nie falsch, die Wahrheit zu sagen. Was ist denn das für ein... Okay, Moment, dann werfe ich mal einen kurzen Blick drauf. Also jetzt werde ich es natürlich dann lesen, definitiv von ihm. So, ansonsten ist mir noch nie irgendwas Originelles aufgefallen von Maaßen. Er ist wie so eine Sphinx. Hier habe ich einen Link hier bei Thalia. Es ist nie falsch, die Wahrheit zu sagen. Das Buch. Gibt es das nur noch gebraucht hier? Hier. Scheint relativ aktuell zu sein. Wie wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Im Finanzbuchverlag. Auf die Beschreibung. Also, es ist ein Haufen Slogans über Migration, Klimapolitik, Corona-Krise, Political Correctness und Mainstream-Journalismus. Der Autor analysiert die Ursachen, Motive. Maaßen legt konkrete Vorschläge für einen Kurswechsel vor und entwirft ein positives Szenario für Deutschland 2030. Erschienen 2021. Also ich habe noch nie eine originelle Idee und Gedanken von ihm gehört. Gibt es hier weitere Details? 220 Seiten. Inklusive Fußnoten und Quellen? Das ist heutzutage ein Buch? Also, ich meine, bei mir ist es manchmal 266 Seiten in kleiner Schrift, wohlgemerkt. Das ist immer meistens, also bewegt sich bei mir im Bereich von 80.000 bis 120.000 Wörter. Und ich habe einige Bücher veröffentlicht. Okay, und das ist hier sein Dings da mit 220 Seiten. War dann Ghostwriter beteiligt? Oder wie muss ich das verstehen hier? Hier. Bei Amazon. Herrschaftszeiten. Wo ist dieser? Finde ich mir so ein paar Reviews hier. Wie gesagt, ich hole mir da natürlich das Ding. Und werde mir anschauen, was sein konkreter Plan ist. Für die Rettung Deutschlands. Okay, es ist nicht auf Amazon mit irgendwelchen Reviews. Boykottieren die den vielleicht? Oder was läuft hier krumm? ich irgendwas verpasst? Nope. Anscheinend nicht. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall nehme ich das Ding auseinander. Das ist, denke ich, ein gutes Thema. Wäre ein gutes Thema, denke ich, für die nächste Sendung oder übernächste Sendung. Das heißt, ich nehme halt Marsons Plan auseinander und kann dann auch rausarbeiten, wie viel kapiert er eigentlich oder halt eben auch nicht. Ja, das wäre doch ganz, ganz mal interessant. Also die Frau Wagenknecht habe ich hier schon mal auseinandergenommen. Dann könnte ich vielleicht gleich noch in einem Aufwasch Höckes Buch auseinandernehmen. Irgendwas mit nie zweimal in den gleichen Fluss pissen oder irgendwie sowas war der Titel. Ja. Ja, ist doch ein schönes Thema. Ist doch eine gute Idee. Machen wir. Ich sage 220 Seiten von Maßen, das lese ich zum Frühstück. Also. Also, das war es erstmal im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Donnerstag. Aktuell sind die Sendezeiten dienstags und donnerstags. Am Samstag ist immer die Aufnahme der englischen Sendung. NyQuest posten wir dann meistens so am Sonntag, manchmal wird es auch Montag. Das ist gerade so der Turnus. Ansonsten halt andere Videos kreuz und quer, was hier gerade anliegt. Auf jeden Fall natürlich auch Artikel auf recenter.com. Die englische Seite ist candorintel.com. Candor Intelligence. Abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal, unseren Twitter. Ganz wichtig hier. Und teilen Sie unsere Sachen, dass wir nicht abhängig sind vom Algorithmus. Schauen Sie auch rein unter shop.recenter.com. Dort finden Sie meine Forschung in Buchform, Printbücher, Audiobücher. Da kam wirklich eine ganze, ganze Menge zusammen. Sachen, die man sonst nirgendwo findet. Außerdem jede Menge für ihre Freizeit, ihren Alltag und ihre Sicherheit. Darauf kommt es eben auch sehr stark an in den nächsten Jahren. Also es kann völlig apokalyptisch werden. Es kann immer nur die Apokalypse angedroht werden, wie im Kalten Krieg. Ja. Und dann läuft halt so eine Agenda eher schleichend ab. Das heißt irgendwie, die Bevölkerung Chinas kollabiert total, also weniger als oder auf ein Drittel knickt dann ein. Das kann durchaus sein. Also das muss jetzt nicht immer apokalyptisch von heute auf morgen so passieren, ja, wie es manche immer denken. Aber es kann natürlich apokalyptisch werden. Auch mit begrenzten Atomwaffeneinsätzen, auch mit biologischen Waffen. Und hören Sie um Gottes Willen nicht aufs Internet, wenn eine biologische Waffe eingesetzt wird. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.